Hör mich schon ein bisschen.
Ey, was hat er gesagt? Ich hab's gar nicht verstanden.
Hummerschaumsuppe.
Ach so, Hummerschaumsuppe.
Hummerschaumsuppe.
Ja, okay, jetzt hab ich's.
Hummerschaumsuppe. Viele Gastro und die Sterne.
Und jetzt alle zusammen.
Hummerschaumsuppe. Tim Maas. Hummerschaumsuppe. Und Sebastian. Hummerschaumsuppe. Viele Gastro und die Sterne.
Kein mit einer neuen Folge. Als der Märchen, der wollen wir heute. Fiete Gaston und Stemberg. Die zwei Schäden, was wird sein Stemberg?
Mies nur schön, mies nur schön. Mies nur schön, mies nur schön. Mies nur schön, mies nur schön. Fiete Gaston und die Stemberg. Yeah.
Ganz genau. Das ist die neue Folge Fiete Gaston. Mit den Stembergs, Vater und Sohn. Bleib dran.
So, gib mir da hier Zettel, komm. Komm.
Sag mal.
Komm jetzt.
Was denn?
Gib mir die Zettel.
Nee.
Wieso nicht?
Was heißt denn übersendet?
Naja, ich sende halt viel so und ich empfange wenig, weil ich kaum Zeit habe, Sachen zu empfangen. Und manchmal ist man übersendet.
Ich habe neulich festgestellt, dass ich überhaupt gar nichts mehr von meinen Tagen habe. Dass ich
und wir wollen jetzt aber nicht über dich reden.
So viel arbeite, dass ich überhaupt nicht mehr mitbekomme, manchmal Dinge am Tag zu erledigen. Und da ich ein früh ins Bettgeher bin, habe ich eigentlich gar nichts mehr von der Woche. Das ist mir aufgefallen, weil ich kaum noch dazu komme, Serie zu gucken. Und jetzt wollte ich fragen, ob das übersendet bei dir ist, weil Nein. Du hast ja noch ein paar mehr Dinge
Nein,
im Alltag zu tun.
Übersendet heißt, dass ich gerade keine Lust habe, meine Meinung kundzutun.
Das ist übersendet?
Das ist übersendet. Wenn du zu oft eine Meinung gehabt hast zu Dingen, irgendwie so, jetzt musst du dich auch mal nicht beteiligen am Gespräch. Ich bin gespannt drauf, wer heute zu Gast ist.
Zu allem und jedem?
Was ich sehe, oder? Sind zwei Personen.
Ja.
Das ist schon mal ganz geil, weil da brauche ich mich nicht einmischen.
Zu allem und jedem?
Also heute kannst du mal sagen, warum das ist auch mit Merget.
Zu allem
oder wie und heißt der? Wer ist eigentlich unser Podcast? Ich weiß es gar nicht.
Zu allem und jeden oder meinst du jetzt speziell gesellschaftliche Themen?
Der kulinarische Podcast mit Tim Melzer und auch mit Merget.
Ja. Jetzt, Mann, Tim.
Was? Ich mag mich.
Ja, das
was soll ich meinen? Ich mag mich.
Ja, das ist doch schön.
Ja, das ist eigentlich auch schön.
Ja, aber hast du einen Flaschenöffner?
Ja, habe ich.
Pass auf, der Podcast
sieht aber auch ein bisschen aus hier wie ein Möbelhaus von diesen großen Leuten. Wie heißt das?
XXL Lutz.
Nee,
die mit dem roten Stuhl.
Die anderen hier in Hamburg.
Ikea.
Nein, die anderen. Richter, Möbel, heißt das Möbel Richter?
Höfner.
Höfner.
Genau. Was? War ich noch nie. Was?
So sieht das aus, glaube ich, wenn ein Indesigner von
Möbel Höfner. Ich stelle mir vor, wenn Tim Melzer.
Lass mal ein richtig cooles Podcast-Studio machen.
Ich stelle mir vor, wenn Tim Melzer zum Möbel Höfner geht, kommst du keine 2 Meter weit, ohne ständig angequatscht zu werden.
Also, ich bin sehr gerne bei Ikea. Wegen der, wie heißt denn das hier? Die
Köttbullar.
Schöttbullar. Einmal Hotdogs auf alle Fälle.
Teelichter.
Nee, so hier Stausachen, so Tupperwaren hier, so Sachen, die kaufe ich immer.
Altona? City Ikea, bist du schon mal gewesen?
Nur Altona.
Ja, der ist gut. War ich am Samstag.
Was? Ich sitze einwandfrei. Einwandfrei sitze ich hier. Ich habe mich nicht bewegt. 3 Millimeter, Sound muss richtig gut sein. Und wenn nicht, dann hätte man hier vielleicht nicht nur in den Ausbau, sondern auch in die Technik investieren müssen.
Also Tim...
Hol mir die Gäste rein, komm,
Podcast,
zwei, wir haben so viel zu erfahren.
Der Podcast mit Johannes King kommt sehr gut an.
Mhm. Das freut mich sehr.
Sogar
ich habe den neulich noch getroffen,
ja,
weil der ist jetzt auf der Radtour.
Du bist Fahrrad gefahren.
An der Hamburger Stadtgrenze, habe ihn bis zur Bollerei begleitet und ist immer noch aktuell. Ich glaube, was hat er gemacht? Ja, am ersten Tag hat er Hamburg geschafft und jetzt reduziert er ein bisschen die Kilometer, weil irgendwann brennt auch der Schlitten.
Ah, ich krieg gerade eine Nachricht, wir dürfen jetzt hier essen.
Oh, jetzt haben wir aber nichts bestellt, ne?
Ja, sag das nicht. Wir haben ja hier eine gute Crew.
Nein, ist gut.
Also der Podcast kommt sehr gut an.
Schön,
bis in die gehobene Sterne-Gastronomie. Ich habe hier eine Nachricht bekommen.
Mhm.
Vor genau einer Stunde.
Mhm. Mir schreibt ja keiner.
Ja, hör mal zu.
Also ich möchte gar nichts essen, ne?
Moin Sebastian.
Ah, das war's schon.
Toll.
Ich wollte nur mal ganz kurz loswerden. Die letzte Folge Fiete Gastro mit Johannes King war mal mega. Chapeau, also gerade auch das Thema, wie geht's weiter für einen Küchenchef, der zum Unternehmer geworden ist. wie kann die Zukunft aussehen? Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema gewesen. Hat richtig Spaß gemacht, dir zu hören. Also dann liebe Grüße an Timo nochmal. Ja, zwischen all den vielleicht mal nicht ganz so ernst gemeinten Folgen, die auf jeden Fall richtig cool. Hat mega Spaß gemacht und ja, war sehr, sehr informativ. Das so als kleines Feedback. Ich hoffe, es geht sonst gut und bis bald.
Ja, also zum Thema die nicht ganz ernst gemeinten Folgen, das war eigentlich nur die eine Folge mit Ihnen, die nicht ganz ernst gemeint war. Sonst haben wir hier immer sehr ernst gemeinte Folgen.
Wie war
denn das? Der Skaterboy aus Winterhude. Also ich muss auch sagen, ich fand die Folge mit Johannes King richtig, richtig gut. Guter Typ. Hat Bock gemacht.
Den fand ich auch.
Also insofern.
Ich bin mal gespannt auf heute.
Brauchen wir mehr Kings.
Weil Erfolg liegt ja an der Konstanz.
Was willst du denn jetzt wissen?
Was der Gast ist. Wer der Gast ist. Wer die GästeInnen sind.
Ja, also wie du siehst, Tim, wie kommst du denn darauf? Hier sind doch so immer vier Mikrofone.
Ja,
das war ein neues Studio hier.
Ah, da habe ich noch nicht mitgezählt. Ja. Ich dachte immer, ich bin jetzt gerade
ganz schlau. Komm, lass uns endlich mal anfangen.
Ja, bitte.
Dieses Rumpalava. Also, wir haben zwei Gäste heute. Der eine ist nach der 10. Klasse von der Schule gegangen, um Ausbildung zu machen.
Um Ausbildung zu machen?
Ja.
Ich mache Ausbildung.
Der andere war 24 Jahre alt, als er das heutige Restaurant beziehungsweise Haus übernommen hat.
Aha.
Der andere ist selber Auszubildender und Prüfer für die Kochausbildung.
Mhm, also Köche.
Mhm. Und der nächste hat 2007 die Auszeichnung zum Gastronom des Jahres bekommen.
Gastronom?
Mhm.
In?
Nee, Gastronom.
Was?
2007.
Sonst, von wem?
Das sage ich jetzt noch nicht. Habe ich hier nicht stehen.
Ich weiß.
Der andere hat in der 9. Klasse im selben Lehrbetrieb bzw. Gasthaus wie schon sein Vater ein Praktikum gemacht.
Mhm.
Der andere wiederum hat 2020 erneut die Auszeichnung zum Gastronom des Jahres bekommen. Also 13 Jahre später. Das ist schon nicht schlecht.
Aber im selben Betrieb oder getrennte
Betriebe? Im selben Betrieb.
Im selben Betrieb?
Im selben Betrieb.
Mann und Frau?
Nee. Was könnte es noch für eine Mischung sein?
Freunde.
Was noch?
Geschwister.
Ja, was noch? Ist doch nicht dabei, was wir heute haben.
Weiß nicht.
Aber was gibt's denn noch?
Was habe ich gesagt? Ich habe vergessen.
Mann und Frau hast du gesagt?
Ja, Mann und Frau. Frau und Frau, Mann und Mann.
Ja, Mann und Mann stimmt schon mal.
Mann und Mann stimmt?
Mhm.
Brüder.
Nein.
Verwandt?
Ja.
Vater, Sohn.
Richtig.
Gut. Und wann war der Gastgeber?
Du meinst Restaurant, Gastronom des Jahres?
Ja.
2003 und 2020. Aber der gleiche, nicht der eine und dann der andere, sondern der gleiche.
Ja.
Beide haben zusammen 6 Bücher veröffentlicht.
Ist jetzt nicht so, dass ich die Anzahl aller Bücher im Kopf habe, die die Kollegen so veröffentlichen. Ich glaube, Björn Laff hat 72 veröffentlicht.
Dort, wo sie wohnen, sind sie in 10 Minuten in Essen, in 20 Minuten in Bochum, in 10 Minuten in Wuppertal und in 25 Minuten in Düsseldorf.
Ist das, was die gesagt haben?
Mhm.
Dann weiß ich, wer es ist.
Haben die es schon mal gesagt, ja, oder was?
Ja.
Das ist doch scheiße. Das
ist ein Standardspruch. Ah. Damit wollen sie mal sagen, dass sie in einer Metropolregion leben. Eigentlich wohnen sie am Arsch der Heide.
Können wir es jetzt schon sparen,
ne? Da labert sich jemand die Scheiße schön, in wie wenigen Minuten ich irgendwo bin, was Relevanz hat.
Ja. Der eine isst Weingummi am liebsten aus dem Kühlschrank, was ich total verstehen kann.
Mhm.
Du auch?
Nein, ich esse überhaupt kein Weingummi.
Süßigkeiten aus dem Kühlschrank?
Ja, alles. Na, also keine Weingummi.
Also kannst du das verstehen. Isst alles mit dem Löffel, am liebsten zumindest.
Ist das der Ältere?
Das ist der Jüngere.
Das ist der Jüngere? Das
ist der Jüngere.
Ach gut, beim Älteren hätte es Sinn gemacht, dass alles nur mit dem Löffel ist.
Ja, aber da hättest du im Kühlschrank keinen Sinn gemacht.
Mhm.
Ach komm, du weißt doch eh, wer es ist. Der andere hat einen gezwirbelten Schnurrbart und sieht aus wie der junge Horst Lichter.
Wie der junge Horst, auch das ist gelogen.
Komm, wer ist es?
Ja?
Komm, sag, wer es ist.
Das sind die Stembergs.
Das sind die Stembergs. Das sind wirklich die Stembergs.
Ja.
Und die sind sehr lustig.
Ja, die sind lustig.
Und der Jüngere, glaube ich, redet mehr als du und ich zusammen.
Das werden wir jetzt gleich feststellen. Ich freue mich auf ich werde mich ein bisschen zurückziehen.
Ja, du gehst schlafen.
Und du stellst die Fragen.
Ich stelle die Fragen.
Und hörst auch auf die Antworten.
Ich höre auch auf die Antworten.
Dann hören wir jetzt Hanni und Nanni.
Ja.
A-Hörnchen, B-Hörnchen.
Wenn es interessant wird, wecke ich dich.
Papi und Sohn. Wo sind sie denn jetzt?
Ja, irgendwo in Essen, Wuppertal oder Düsseldorf. Man weiß es nicht. Wir sind heute remote.
Klebt was?
Die sind heute nicht live hier. Wir machen das hier über Fernsehen.
Oder klebt die Hüfte bei dem Alten.
Vom Sascha.
Braucht ja ein bisschen länger, um aus dem Sessel raus.
Ich weiß nicht.
Oi, oi, oi. Das ist geil. Der klopft, dann kommt ein Teil des Körpers rein und viele Minuten später ist der Alte mit im Haus.
Ja. Damit wäre alles gesagt.
Ich freue mich ganz besonders, dich zu sehen. Digi.
Tim.
Na? Ja, sehr gut sogar. Ein bisschen müde heute, wenn ich ehrlich bin. Ja?
Übersendet.
Ja. Übersendet.
Setzt euch, wir haben uns ja unten schon gesehen.
Ja.
In den Tiefen des, was das halt hier alles so gibt.
Lass uns das ganz kurz klären. Hab ich gewonnen oder verloren?
Du hast gewonnen.
Ich hab gewonnen. Wo waren wir nochmal?
Du warst in Costa Rica.
Ach, stimmt,
ja. Und bei den Fehrenbachers.
Bei wem?
In Deutschland, bei den Fehrenbachern.
Ja. Adler an der Lahn.
Ja.
Du hast gewonnen. Knapp, aber du hast gewonnen.
Papierkugelfolie.
Ja. Bis heute. Und wo wart ihr?
Wir waren bei Franz Keller in Frankreich.
Ja.
Und wir waren bei der Titi Kvarnström in Schweden.
Und dann habt ihr verloren.
Ja, knapp.
Zu zweit.
Ja.
Gott, müsst ihr schlecht sein.
Ah, ja.
Weil sie die Papierkugel vorgegeben haben.
Ja, die Papierkugel.
Weißt du das echt nicht mehr oder ist das jetzt einfach eine Gemeinheit?
Nein, ich verdränge das. Also nochmal, es geht auch nicht ums Gewinnen. Ne? Also ich wiederhole mich da immer und immer und immer und immer wieder. Der einzige Moment, wo es mir wirklich Freude macht zu gewinnen, ist gegen Tim Raue, weil das auch wirklich Kacke findet. Also der hasst die Niederlage und wenn der Kontrahent arrogant ist. Also arrogant als ich. So, dann gibt's auch Freude. Aber ansonsten ist doch hier, was für eine schöne Geschichte, was für tolle Ziele, was für tolle Erlebnisse. Gut, außerdem haben die sich auch aus meiner Taktikbesprechung rausgezogen. Ich wollte ja mal mal schauen, wie Vater und Sohn miteinander funktionieren.
Und?
Die haben überraschend gut funktioniert. Das lag aber auch im Wesentlichen daran, dass Vater die Arbeit verweigert hat. Also sprich, der Sohn musste alles machen. Und Vater hat sich gemütlich mit Franz Keller eingebrettert. So.
Das war die Folge, wo die Hüte aufhattet, ne?
Ja, genau.
Ja, genau.
Da war jetzt so, also die paar Bilder, die man da von ihm in der Küche reinschneiden konnte, das hättest du auch innerhalb von so 3-4 Minuten wegfilmen können. Und ansonsten war er halt draußen im Garten.
Ich fand aber schon, dass der Sascha ganz schön den Mund vollgenommen hatte.
Immer. Große Fresse.
Oder?
Ja, aber ich muss mich da schützend vor Sascha stellen. Er ist Opfer seines Umfeldes. Er ist erzogen worden von seinen Eltern. Und eins der Elternteile sitzt hier gerade. Und wenn da bei dem was schiefgelaufen ist, dann wissen wir auch, an wen wir unsere Beschwerde richten.
Muss ich bei ihm beschweren, wollte ich gerade sagen.
Ja, also einfach weitergeben.
Ja, ist so. Ja, weißt du aber, warum ich das ganz toll finde?
Das war wirklich erbärmlich.
Das sah nicht nach Sport aus. Ja? Alter Vater, ey.
Das ist der Grund, warum wir einen Podcast machen.
Ja. Also, definitiv. Wir erzählen auch nicht, was das eben war.
Sah aus wie Zeitlupe.
Wow.
Aber wie schön, dass du da bist. Und
das sind zwei, ne?
Ha?
Das sind zwei.
Na, ich meine jetzt aber Papa.
Ah, okay.
Weil das ist ein ganz deutliches Zeichen bei mir immer von tiefem Respekt, wenn ich besonders gerne so ein bisschen Finger in die Rippen reinsteche, um so ein bisschen zu iezen, um ihn rauszufordern. Weil ich finde, er ist schon eine geile Erscheinung.
Finde ich auch.
Schon,
ja, muss also, man auch sagen.
Normalerweise würde jegliche Form der Unverschämtheit oder Renitenz würde sich einfach nicht anbieten, wenn du so einen Menschen hast und auch mit dem zusammenarbeiten würdest. Das tue ich jetzt nicht unbedingt und deshalb liebe ich das, da auch mal so ein bisschen den kleinen Daumen reinzudrücken und da so ein bisschen unverschämt zu sein.
Apropos anbieten, was möchtet ihr gerne trinken? Walter, Sascha, Tim trinkt ein alkoholfreies Bier. Ich habe ein normales Bier getrunken.
Hast du schon gehört, du bist alkoholfrei im Moment?
Seit 4 Monaten schon.
Mega Respekt. Ja, hast du wieder ein paar von verloren, ne?
Nee, das ist die einzige Scheiße.
Schon, wir uns das letzte Mal gesehen haben, schon.
Gar nicht. Bitte dich. Nullinger. Ich habe Kampfgewicht, also das ist nach wie vor, ich weiß auch gar nicht, warum das immer wieder Thema ist bei mir.
Was?
Aber ich bin so ein Tagesabnehmer, wie so ein Tagesticket, nehme ich ab und nehme ich zu.
Das kenne ich.
Also es ist echt krass, ich habe manchmal so 1-2 Kilo weniger und dann denkst du, leck mich am Arsch, da bin ich kurz davor, Sixpack zu zeigen. Und dann brauche ich nur einmal was essen und dann ist wieder der Haufen Quark, wieder beieinander. Aber das geht wirklich, bapp, bapp.
Warum trinkst du nicht, wenn ich fragen darf?
Weil ich zu viel getrunken habe und weil ich eine Resistenz entwickelt habe. Ich habe keinen Kater mehr gehabt. So, und da habe ich gedacht, da kannst man mal. Nee, es waren wirklich Dreharbeiten mit Tim Raue und Hans Neuner. Da ging es heftig zur Sache, wie immer. Kitchen Impossible, da sitzt du 6 Stunden, ihr wart selber schon dabei und boah, dann redest du und dann trinkst du und dann trinkst du mehr und dann trinkst du noch mehr und dann hast du in 6 Stunden ist viel Zeit, viel Alkohol zu trinken.
Das stimmt.
Und das war an dem Tag mir persönlich dann wirklich auch zu viel. Und dann habe ich gedacht, dann guck's mal, wie weit da schon ein Problem ist und wie weit nicht. Und habe dann aber mal entschieden aufzuhören. Und das geht mir sehr gut damit. Mir macht das große Freude. So, und das ist nicht, also ich denke nicht für immer, aber jetzt gerade habe ich keinen Anlass, das gerade vor allen Dingen nicht mit so Zwischenalkohol zu füllen. Das ist auch so für ist mich gut, jetzt.
Sehr weise, dass du
soll aber, machen. Aber soll aber nicht heißen, dass ich jetzt sage, boah, nie wieder und schlimm der Alkohol, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, ein schöner Rausch ist was ganz Tolles. Also ganz, ganz, ganz Tolles in der richtigen Runde genossen mit den richtigen Leuten, mit der richtigen Energie. Aber wenn es nur
aber darum geht.
Und auch schon gar nicht, wenn es nur ein Konzept ist. Und Kitchen wurde bei mir hinten raus zum Konzept.
Okay.
Und das mochte ich dann nicht mehr. Da muss man dann auch mal sich selber von. Ich hatte ein bisschen Schiss davon, muss ich ehrlich sagen. Im ersten Moment. Dachte ich schon so, hoffentlich zeige ich mir nicht die Fratze der Realität, dass ich zittrig werde und übertriebenes Bedürfnis habe, dann mich den Genüssen wieder hinzugeben. Und was spannend dabei ist, dass ich inzwischen sehr genau differenzieren kann, wann ich jetzt Genussalkohol haben möchte, also sprich mal einfach so das Glas Portwein zum Feierabend, so dieses einfach ruhig sein, für sich alleine gucken, sitzen, gar nicht. Da, wo ich Alkohol getrunken habe, weil ich die Situation nicht ertragen habe. Öffentliches Auftreten, bestimmte Momente, weißt du selber, manchmal auch der Gruppenzwang irgendwie, weil du eigentlich hast du, ich meine, ich treffe so viele Menschen jeden Tag und vielen davon habe ich auch echt nichts zu sagen. Aber trotzdem funktionierst du ja und trotzdem bist du ja auch in der Kommunikation. Ist ja was anderes als mit euch. Und dann ist das halt so wie irgendwas in der Hand haben. Bloß nicht irgendwie, was willst du sonst machen? Weißt du, und das sind so ein paar Prozesse, die ich da für mich beobachtet habe. Und das ist ganz geil, dass man das so für sich feststellt.
Ja, man neigt ja in der
Gastronomie und der Körper,
auch. Ja, gut,
Körper und dem sowieso. Körper war es egal.
Aber du merkst es, ne? Die Gastronomie gerade so, wenn du auch aktiv auch im Herd bist oder so, du hast mal also nach dem Abendservice, so war ein stressiger Tag, aber war gut gelaufen, hast immer das Bedürfnis, noch was irgendwie zu trinken. Das wird irgendwas so, das geht schnell, dass du da so reinrutscht, dass das einfach so permanent wird.
Ja, und
da muss man sich immer wieder bremsen zwischen.
Unser Problem ist, glaube ich, halt, dass wir nachts unterwegs sind und jeder, der Feierabend macht, oder früher war es so, heutzutage ist ja alles eh ein bisschen durcheinander. Die meisten haben um 17, 18 Uhr Feierabend gehabt, dann bist du erstmal nach Hause gefahren, dann hast du noch was, Tagesaktivität, dann hast du Abendbrot gemacht, dich mit deinen Freunden getroffen, Sport gemacht, etc. So, wir haben um 12, 1 Uhr nachts Feierabend gemacht, so, nenn mir die Turnhalle, die noch auf hat, das Fitnessstudio, das Kino, das noch eine Vorstellung hat, oder das Konzert, das noch stattfindet. Also ist das Freizeit, und ich finde auch jetzt spazieren gehen nachts um 2 im Wald, finde ich jetzt auch nicht so geil. Weißt du, was ich meine? So, also, und das ist ganz normal, dass wir dann unsere Entspannung auch bei Essen und Trinken gesucht haben. Ganz klar.
Die Entspannung bei unserer Sendung, die wir hatten, die war auch gut, ne? Mir hat ein Gast gezeigt, einen Kommentar, den du bei dir bekommen hast auf Facebook.
Ja, was war
ich
das?
Ich hätte nicht sagen müssen, dass ich Koch wäre. Hätte man an meinem dicken Bauch gesehen und ich hätte die ganze Zeit nur gesoffen.
Ist das so? Wirklich? Ja, ja, aber das ist ja schon despektierlich. Ich weiß gar nicht, warum Fettshaming bei Männern so akzeptiert
wird. Ja, so, ich habe auch.
Vor allen Dingen noch hier, du bist Jahrgang 1918 und dann auch noch auf der Körperfülle rumzuhaken. Ich meine, du hast noch gute 2-3 Jahre und dann finde ich das schon unverschämt.
Was wollt ihr denn nun trinken? Jetzt zwei?
Ich würde auch ein Bier nehmen.
Du musst ein Bier nehmen?
Und ich gerne Wasser mit Glas.
Krasse Überleitung, ne?
Wasser
mit Glas. So, ganz so. Aber hier,
Achtung. Ja, nur ich habe natürlich auch die Sendung ja dahinter selber gesehen. Ich hab ja wirklich viel getrunken gehabt. Ich hatte immer
Wir hatten das Problem, dass du hast relativ wenig gesprochen, glaube ich, weil du alles zugelabert hast. Und damit man nicht denkt, dass wir dich ausgestopft hätten, einfach nur mit in den Raum reingestellt, mussten wir halt die Bewegung zeigen. Und die Bewegung war meistens einschenken und zum Mund führen. Einschenken und zum Mund führen. Ja. Hättest du mal gesprochen, hätten wir ein anderes Bild von dir kreieren können. Aber so mussten wir halt das bisschen, was sich bewegt hat, mussten wir dann auch einschneiden.
Aber ich kann mit dem Bild leben.
Das niemand drauf kommt, wir hätten dich ausgestopft und hingesetzt. Das ist lustig. Wirklich. Ich bin gerade beeindruckt, wie du darauf kommst. Das ist sehr lustig.
Nein, es gibt ein Restaurant auf Mallorca, oben in den Bergen. Ich weiß nicht, ob auf Gott sei Dank fällt mir der Name nicht ein. Fährst du mit dem Serpentin hoch, ist bekannt für die regionale Lammschulter.
Sylter Lechlamm, oder was? Auf Mallorca, da gibt's ja so viele.
Aus Neuseeland.
Ja. Ich wusste gar nicht, dass Sylt so groß ist.
Nee, aber was ich halt geil finde, das ist auch ein Familienbetrieb. Und eine der, ich weiß nicht, ob sie Mutter war oder auf jeden Fall nahen Verwandten, die Ewigkeiten in diesem Restaurant gearbeitet hat, die hat einen Schlaganfall. Und und ist wirklich körperlich extrem eingeschränkt, auch geistig ist sie nicht mehr so ganz da und nicht mehr so ganz fit. Aber die sitzt im Restaurant neben dem Kamin. Hier ist die Feuerstelle. Dann schieben sie hin. Also sie ist voll integriert. Ne? Da wird, bringt ihr jemand was hin und dann ist sie so ein bisschen so.
Podcast.
Ja.
Was heißt das?
Nein, so. Ist egal. Und alle Stunde, weil sie sich nicht mehr bewegen kann, wird sie umgedreht, damit sie nicht nur auf der einen Seite verbrennt.
Es gibt ein neues Tool bei Spotify.
Das finde ich so lustig.
Es gibt ein neues Tool bei Spotify, wo man eine Umfrage machen kann. Ja. Das ist gut für einen Podcast. Und wir machen jetzt die Umfrage. Was hat Tim wohl gerade für eine Geste gemacht, als er sagte, dass die etwas ältere Frau auf ihrem Plastikstuhl in den Serpentinenbergen gesessen hat? Er ist mit seinem Finger Richtung Mund gegangen. Und jetzt könnt ihr einfach mal die Zuhörenden abstimmen bzw. vorschlagen, was du wohl gesagt hast, gezeigt hast. Super, Tim, hervorragend. Das piepen wir weg.
Ja, also Finger zum Mund, nicht, dass da so eine zweideutige Geschichte drauf wird. Dessen bin ich müde.
Das hätten doch unsere Zuhörenden gemacht. Oh, ich habe wieder Ärger bekommen, weil ich gender.
Absolut zu Recht.
Habe ich wieder Ärger. Gendert ihr, Walter und Sascha?
Nee.
Der eine schüttelt den Kopf, der andere auch. Gut.
Um das zu können, muss das Ganze auch auf Intellekt treffen.
Ja, danke. Das
muss Intellekt treffen. Muss Intellekt genau. Treffen. Übrigens, ich wollte euch nur sagen, Tim will heute nicht viel reden. Ja. Ja, bisher klappt das sehr
super.
Gut. Ich würde gerne mit einem Monsterthema direkt reingehen, weil wir irgendwie gleich drauf sind. Es gibt gerade in Hamburg, Tim, wieder die Wasserdiskussion.
Welche?
Na, welche wohl? Flatrate in Restaurants. Im Hamburger Abendblatt am Samstag ein großer Artikel auf der Titelseite mit unserer geschätzten Kollegin und absoluten Freundin des Hauses, Cornelia. Ja, Poletto.
Oh ja.
Grüße gehen raus, ja. Sagt man im Podcast.
Ja, der Alte hatte mal was mit ihr.
Walter? Hatte was mit Cornelia Poletto?
Doch. Ja, deswegen bin ich blond.
Natürlich.
Ach,
war ich nie bei.
Ja? Hat sie erzählt.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Kannst du dich da erinnern?
Ja.
Ja, weiß ich gar nicht mehr.
Ach, das ist ja mega interessant. Ich finde die klasse. Hätte ich auch gemacht. Walter, ich bin voll bei dir. So
weiter.
Und ich habe jetzt mal. Ich weiß nicht, habt ihr eine Flatrate in eurem Restaurant? Nein. Bei euch, was kostet bei euch
Kannst
die Flasche?
Kannst du erstmal das Thema aufmachen, dann die Frage stellen?
Flatrate, Wasser, Hamburg, teuer.
Ja, was hat Cornelia jetzt damit zu tun?
Wer?
Cornelia.
Cornelia Poletto bietet jetzt in ihren Restaurants, oder wie ihr sagen würdet, in ihren Restaurants, Wasser in der Flatrate an. So.
Was? Frage. Wie hoch ist die Flatrate?
Bei Cornelia weiß ich es nicht, im Grill Royal.
Dann bereite dich
jetzt doch
mal
vor. Hör doch mal zu.
Du kennst doch nicht mal Halbwissen.
Ja, soll ich dir verraten, warum ich es nicht weiß? Ich habe im Vorbeigehen das Abendblatt fotografiert und habe den Falz, ne, den Knick.
Du bist wie das Ippen-Netzwerk.
Pass
du
auf,
kannst
ich
doch immer eine Oberfläche irgendwas und dann
also, was kostet wohl die Flatrate pro Person im Grill Royal?
Zehner.
Du sagst ein Zehner im Grill Royal Hamburg?
Ja, 12,50.
12,50?
6,90.
5 Euro.
Ja, gut.
Hüge?
Welches Wasser?
4,90 Euro. Hamburger Tafelwasser aus der Filteranlage, die 4.500 Euro kostet. So, also komm Leute, was kostet's im Hotel für Jahreszeiten? Die Flasche 0,75 San Pellegrino.
11 Euro, 14 Euro.
Du sagst 14, Tim?
Ja, Moment, im Herlin oder in anderen Outlets?
Ja, eben. Sehr gut. Guter Mann.
Das ist ein Unterschied.
Ist auch eine sinnbefreite Diskussion, die hier gerade versucht
wird. Nein, überhaupt gar nicht. Wieso? Für dich oder für den Podcast? Also ist es ein Diss gegen mich oder gegen diese Diskussion mit dem Wasser? Das ist ein
Diss, diese Diskussion zu führen.
Naja, aber sie beschäftigt die Gastronomie ja gerade sehr.
Nein, du sagst gerade Leitungswasser gegen San Pellegrino. Du beschreibst gerade Restaurants und mit dem vergleichst du gerade mit dem Jahreszeiten.
Du weißt überhaupt nicht, worauf ich hin will.
Ich bin gespannt.
Ich möchte doch wirklich nur darauf hinaus.
Aber das weiß ich seit 4 Jahren.
Ja, ja, es wird langweilig. Wo die Preisdiskrepanz liegt mittlerweile. Also, du sagst 14 Euro ist San Pellegrino um Jahreszeiten im Grill. So, du sagst?
Im Grill ist es 12.
Du sagst 12. Du sagst?
Ich hätte auch
9.
Im Grill hätte ich gesagt, ja, 9,50 oder 10 und im Herlin hätte ich gesagt 13, 12.
Ja, also es sind 13 Euro, im Tortue 12 und im Henrix 11. Im Atlantik kostet die St. Michaelis-Quelle, also nicht ganz so edel und bekannt wie das San Pellegrino, 11 Euro.
Jetzt sollten wir uns aber die Frage stellen, warum auf San Pellegrino, aber das ist ein anderes Thema.
Ich glaube, der Name und die Flasche ist ja auch schön. Ich glaube,
es gibt bessere Wasser, die regional sind, die wird es in Hamburg auch geben.
Ja,
oder zumindest nah bei, kleinere Quellen, wie auch immer.
So.
Weil da gibt es ja wieder eine Berechtigung, Wasser abzunehmen, weil da stehen ja auch wieder Arbeitsplätze hin.
Was kostet bei euch die 0,75?
7,80 Euro, glaube ich.
Bei dir, Tim?
Keine Ahnung.
Ihr hattet doch auch mal Tafelwasser aus der Zapfe, oder?
In der guten Botschaft.
Ah, genau. So, ist es jetzt ein Thema oder nicht?
Es ist sicherlich ein Thema. Ja, absolut. Und da, wo es passt, wird es auch gemacht, finde ich gut. Ich finde, ja, Filteranlagen sind auch, die subventionieren sich dadurch relativ schnell, wenn es gut läuft, keine Frage. Aber ich sag mal, am Ende des Tages, ich habe letzte Tage noch die Diskussion mit meinen Mitarbeitern gehabt, wir backen unseren Brioche selber, backen unser Brot aber nicht, weil wir einfach zu viel brauchen, weil glücklicherweise der Laden ganz gut funktioniert. Aber wenn alle irgendwann noch ihr Brot backen und alle nur noch ihr Wasser durchfiltern, gibt's irgendwann noch keine Leute mehr, die aus der Quelle was abfüllen, die ein Glas produzieren. Also es ist überspitzt logischerweise und kein Bäcker mehr in dem Brot backt. Es gibt ja immer noch Endverbraucher. Aber trotzdem, weiß ich nicht, es gibt ja auch Menschen, die können irgendwas besonders gut und das sollte man vielleicht auch wahrnehmen.
Also nochmal, was ist die Frage?
Die Frage ist, ob, also überspitzt gesagt, die Gastronomie die Gäste anhand von überhöhten Wasserpreisen abzockt?
Ja, ich glaube, die Frage kann man so gar nicht beantworten. Was kommt auf das Restaurant an?
Wenn
das Restaurant
einen
riesen Aufwand hat, ist das Wasser logischerweise auch etwas teurer.
Jetzt rede ich. Warum muss ich mich als Gastronom dafür rechtfertigen, dass ich für eine Dienstleistung, die ich liefere, eine finanzielle Entschädigung bekomme?
Das kommt noch erschwerend.
Wenn du das Wasser singulär betrachtest, und ich finde deshalb diese Diskussion gerade komplett unwürdig, wenn du das als singuläre Leistung empfinden würdest, also nur für das Wasser, gehen die in die Bahn, was kostet da ein Wasser? Was für ein beschissenes Wasser, was kostet da? Du gehst auf ein Konzert, was kostet da ein Wasser?
So ein 0,3er oder was?
Hä?
Also so ein Glas Wasser meinst du?
Eine Flasche, geh in den Flughafen, an den Bahnhof, was kostet da eine 3,50. Flasche Wasser?
Ja, das sind jetzt alles drei das Orte mit unterschiedlichen Preisen. Das Konzert,
sind alles da Leute,
ein Konzert zählt 5 Euro, so. Am Bahnhof 2,80 Euro und am Flughafen wahrscheinlich 7 Euro.
Ja. Ja,
aber warum beim Konzert Safe Euro? Weil die ja auch irgendwo Gewinn machen müssen. Das spielt ja alles ineinander. Das ist wie ein Zahnrad. Das ist ja in der Gastronomie nicht anders.
Also ich finde es in Ordnung, dass aufbereitetes Leitungswasser serviert wird.
Keine Frage.
Das macht total Sinn. In Hamburg, wir haben ein richtig geiles Leitungswasser. Und wenn das auch noch durch eine Aufbereitungsanlage, dann ist es richtig schön weich und lecker und toll. Aber nichtsdestotrotz musst du auch Geld dafür nehmen. So, das ist was anderes. Jetzt hast du ein Flaschenwasser. Flaschenwasser bedeutet, du hast einen Lieferanten, egal wo es jetzt herkommt. Ich mache die Diskussion gar nicht auf, weil das ist, dann kommen wir vom Greti zu Pleti. Du hast den Lieferanten, du hast das Kühlhaus, in dem das gekühlt wird. Das kostet Energie. Dann ist da eine Stauware, gerade jetzt im Sommer. Wir haben gar keine Ahnung, pro Abend verkaufen wir 160 Flaschen Wasser. So, die müssen irgendwo gekühlt, gelagert, hingebracht werden, transportiert, abtransportiert werden. Dann habe ich Gläser dazu, ich habe Eis dazu, eine Scheibe Zitrone, ich habe einen Mitarbeiter, der das Ganze an den Tisch bringt, macht, Rechnung bringt, etc. Das soll ich mir nicht bezahlen lassen. I don't get it. So, und wenn du bei mir auf handgebürsteten Meerschweinchen Arschleder sitzt, irgendwie, was in der Produktion relativ aufwendig ist, weil für so einen Arsch wie von dem alten hier, da brauchst du viele Meerschweinchen, damit da auch ein Stuhl draus wird, okay, dann muss ich mir das doch irgendwann auch mal berechnen lassen. Verstehst du, was ich meine? Also ich weiß nicht, was die Scheißdiskussion um Wasserpreise in der Gastro sein soll. Ich bin doch kein Lakai. Ich bin doch ein Gastgeber. Stellt euch vor, alle Hörer, die jetzt gerade sagen, ja, aber Wasser kann, ist doch eine Unverschämtheit. Dann stellt euch vor, ihr kriegt jeden Tag zu Hause, jeden Tag, 20 Leute zu Besuch. Und alles, was sie wollen, ist, kann ich mal ein Wasser haben. Was glaubt ihr, wie lange das funktioniert? Was glaubt ihr, wie lange ihr noch die Tür aufmacht, wenn es klingelt? Könntest du aber von jedem Gast, der sagt, kann ich ein Wasser bei dir haben, und du sagst, alles klar, ich kriege eine Aufwandsentschädigung von 3 Euro, dann würdest du es machen. Und das ist doch die ganze Diskussion. Warum soll Gastronomie was umsonst machen? Warum sollen wir umsonst Brot hinstellen? Warum sollen wir, und wir machen das? Das machen wir, weil wir gute Gastgeber sind. Aber das Anspruchsdenken, nenn mir, ich kann doch nicht in den Schuhladen gehen und sagen, hier, die Schnürsenkel, kannst du mir die schon mal geben? Vielleicht kaufe ich mir Turnschuhe. Vielleicht. Oder ich kaufe die Turnschuhe, mach's aber billiger, weil die Schnürsenkel
will. Das ist ja billiger Populismus, den
da draußen. Das ist total billig, aber noch billiger ist überhaupt eine Wasserpreisdiskussion anzuzetteln, die wir vor 3 Jahren, nerv mich nicht.
Dann Walter und Sascha, warum kommt das immer wieder auf, dieses Thema? Wenn es, weil, was Tim erklärt, es geht ja gar nicht darum, dass das, was du sagst, Tim, keinen Sinn hätte. Also,
wirklich, da hätte ich dir auch jetzt
sagen. Ich bin ein weiteres Mal sehr beeindruckt, dass das, was du sagst, auch tatsächlich sinnbehaftet ist und wirklich cool. Aber, diese Diskussion kommt ja trotzdem immer wieder auf, auch in der Gastronomie.
Nee,
und
eine Cornelia Poletto. Von irgendwelchen Zeitschriften.
Und eine Cornelia Poletto, die ist ja in der Gastronomie mindestens genauso bewandert wie du. Und unterstelle ich mal, dass sie mindestens so intelligent ist wie du. Das heißt, auch sie weiß in dem Moment, wovon sie spricht. Warum kommt dieses Thema Sascha und Walter dann trotzdem immer wieder auf, wenn es doch eigentlich so einfach und nachvollziehbar ist, wie es Tim erzählt hat, wie mit dem Beispiel, wenn 20 Leute zu mir nach Hause kommen? Verstehe ich sofort, gebe ich dir recht.
Ja.
Aber warum kommt...
Also ich glaube, das ist ein Thema, was also auch, wie gerade schon gesagt wurde, sehr schnell durch die Medien kommt. Vor allen Dingen kannst du sowieso nicht vergleichen. Du gehst ins Restaurant rein und du kriegst eine Flasche Wasser, eine No-Name-Flasche Wasser, die auf den Tisch gestellt wird, du musst dich selbst bedienen. Oder bist in einem anderen Restaurant, wo also das Wasser serviert wird, das Wasser hat einen Namen, ist also auch dann dementsprechend logischerweise teurer und es wird immer wieder nachgegossen, also es wird ein Service dafür gemacht, es ist eine Dienstleistung gebracht dafür und so weiter. Allein da schon unterscheidet sich ein Wasserpreis.
Ist eine Aufwand-Wirkung-Frage. Wenn du Aufwand betreibst, damit die Leute einen guten Service bekommen, ein gutes Erlebnis haben, muss der irgendwo finanziert werden. Ich bin mir relativ sicher, dass Frau Poletto trotzdem 14 Euro für ein Glas offenes Wein nimmt.
Wein?
Ja. irgendwo wird sie es holen müssen. Oder aber,
Kosten müssen kann aufgefangen auch sein, werden.
Dass die in Eppendorf, wo Paletto ihren Laden hat, eh alle immer den ganzen Tag rotzevoll sind, weil die ab vormittags anfangen, Prosecco zu saufen und mit Wasser einfach bei ihr gar keine Ebene ist.
Hast du aber Standgas heute, ja? Dafür, dass du ausgesendet bist.
Ich lasse doch, das ist doch Humor hoffentlich. Ich hoffe, das wird als humorvoll auch wahrgenommen. Ja, aber ich kann mir das richtig vorstellen, wenn da die feine Belegschaft da schon, heute mal einen kleinen Prosecco oder
also Pinocchio abschließend. Sein.
So.
Abschließend.
Nervt mich nicht mit Diskussionen, warum die Gastronomie sich was für die Dienstleistung bezahlen lassen
darf. Ja, abschließend, warum setzt...
Dumm ist, ein 5-Sterne-Hotel, richtig dumm, ist ein 5-Sterne-Deluxe-Hotel mit einem Übernachtungspreis, der weit im dreistelligen Bereich ist und mir dann nochmal 6 € für eine Cola abnimmt, die in der Minibar ist. Oder fürs Internet.
Internet kostet nichts. Abschließende Frage, warum packt das Hamburger Abendblatt das dann auf den Titel in der Sonnabendausgabe, wenn dieses Thema doch eigentlich redundant, dämlich und sehr offen dafür zugänglich ist zu sagen, wir holen es die Kohle dann einfach beim Glas Wein.
Weil Titanic durchgeschrieben war und der Putsch in Russland noch nicht da war.
Okay. Sommerloch. Und weil Wasser trinken irgendwie immer ein Grundbedürfnis ist, ein Grundrecht ist, was ja auch legitim ist und es immer wieder neu auf die Waage alle paar Jahre gelegt wird, warum man da Geld für nehmen muss. Ja. Aber
ich schätze das Abendblatt sehr, aber manchmal gehen die auch so. Manchmal, vielleicht weil der Praktikant was gesagt hat, da suchen wir was Spannendes.
Okay, Freunde, Premiere bei Fiete Gastro. Vater und Sohn in einem Raum. Zugegeben, ich habe jetzt was geschrieben, was gar nicht so... Hatte man Walter schlechter verstanden bei Kitchen Impossible als heute? Ich finde, heute redet er sehr klar. Ich dachte, er hätte sehr viel Dialekt. Er hat
gesprochen.
Ach so.
Das, ich mach dir mal vor.
Egal, also für die heutige Episode ist beste Unterhaltung und tiefgründigstes rund um Gastronomie und Gastgebertum garantiert. Naja, und ganz nebenbei haben die beiden Tim bei Kitchen Impossible einst aber mal sowas von alles abverlangt, auch wenn es nicht ganz zum Sieg gereicht hat. Ein Besuch hier bei uns war längst überfällig.
Sieger der Herzen.
Das Vater-Sohn-Gespann Walter und Sascha Stenberg stammt aus einer traditionsreichen Gastronomiefamilie. Das Unternehmen gibt es bereits seit 1864. Inzwischen führt zwar Sascha Stenberg das Haus Stenberg in 5. Generation. Übrigens, seit 2013 hält das Gourmet-Restaurant einen Michelin-Stern. Das Zepter liegt aber irgendwie noch beim Vater. Zwar locker, zur Übergabe bereit, aber er hält es. Und das vermutlich voller Stolz. Denn beide Herren sind Gastgeber aus Leidenschaft, stehen für Erfahrung und Qualität, ebenso für Tradition, aber eben auch für Innovation und den Weitblick für zukünftige Entwicklung. Angefangen hat alles mit Schmiedemeister Heinrich Stenbeck, der 1864 am heutigen Standort eine Schmiede und einen Fuhrmannsgasthof betrieb. Im Laufe der Jahrzehnte kamen eine Bäckerei und eine Tankstelle hinzu. Unter der Leitung von Walter Stenbeck Senior wurde daraus 1947 ein reines Gasthaus. Dessen Sohn Walter Junior und seine Frau Petra entwickelten aus der Gastwirtschaft dann ab 1975 das bekannte und geschätzte Gourmet-Restaurant. Sohn Sascha kehrte nach Lehr- und Wanderjahren in die Top-Gastronomie 2003 in das elterliche Restaurant zurück. Als verantwortlicher Küchenchef steht er für eine anspruchsvolle, feine Regionalküche. Seit 2015 führt er das Haus nun in 5. Generation mit seiner Frau Corin. Corin. Das sind alles viele Informationen für alle Privatdetektive unter den Fites. Ja, Copy und Paste von der Homepage des Hauses Stenberg, gebe ich zu. Aber hey, wen interessiert das schon, wenn wir es am Ende doch auch nicht hätten besser sagen können? Was ich sagen kann, es gibt noch viel mehr zu bereden und deshalb nun herzlich willkommen bei Fite Gastro. Schön, dass ihr da seid. Walter und Sascha Stenberg. Moin, moin.
Moin, moin. Moin.
Schön, dass ihr da seid. Mega. Aber du darfst ruhig Stenberg sagen, nicht Stenberg. Aber ich hab's dir trotzdem gerne gehört.
Hättest du direkt Stenberg?
Nein, ich hab das alles
getraut. Stemm oder Stemm?
Stemm.
Stemm.
Wir sprechen wie 2 M, aber es ist nur 1 M.
Ja, Stemm.
Ihr sagt aber immer Stenberg.
Gemein, ja, wenn der nur 1 M steht. Ja,
das richtig aus mit einem, wärst du ja mal bestimmt.
Dankeschön, Walter, ich sehe schon. Ja, ist doch so. Also ganz ehrlich.
Ich hab was gut zu machen.
Wir sind nicht bekannt dafür, dass wir ein Qualitätspodcast sind. Also schon gar nicht was Aussprache.
Wir haben in der letzten Episode über Zepter abgeben gesprochen in Gastronomie und anderen Bereichen.
Hab's gehört mit Johannes.
Und mit Johannes King. Eine sehr schöne Folge, kommt sehr gut an, Tim.
Erwähntest du bereits beim Eingang?
Ja, aber das hinten raus auch nochmal. Freut mich auch so.
Oder willst du jetzt die Messlatte sehr hoch? Der kann nicht mehr hüpfen. Also deshalb.
Podcast, wir wissen nicht, wen du meinst.
Ja, wir den alten natürlich.
Wir müssen wieder eine Spotify-Abstimmung machen. Haben wir schon erwähnt,
der Alte ist der Alte, ne? Der Alte ist der Alte, ist nicht der Alte, sondern ist der Alte.
Der Alte. Aber ist auch nicht despektierlich gemeint.
Nee, aber das ist so, Eckhard Witzigmann nenne ich auch den Alten. Andere Leute nennen den Chef. So, aber ich habe ja nie für ihn gearbeitet. Ich nenne ihn den Alten. So, und was? Das kann man ja machen. Das
ist richtig, absolut. Was? Ist ja auch mit Respekt.
Aber so. Du hast mich ganz schön ausgehorcht an dem Abend hinterher, noch wieder in der Bullerei gesessen haben, ne?
Haben wir?
Ja, ja. So, Beispiel dein Vater, wie unser Verhältnis und, ja, weiter, ja, und so weiter.
Ja,
ja. Eine gute Stunde hast du mich gegeben, so in alle Richtungen.
Konntest
du
noch?
Ja, ja.
Okay, Problem. Gut. So,
wie schwierig ist so eine Übernahme von so einem Familienbetrieb, Sascha? Früher oder später ist es dann ja komplett deins.
Ja, ist es ja mehr oder minder schon. Also seit 2015 ist es ja offiziell auf dem Papier. Angefangen hat es damals, als ich nach Hause gekommen bin, erstmal so zwei, drei Jahre auf allen Positionen mitgearbeitet, dann Sous-Chef, Küchenchef, dann das langsam so ein bisschen umgearbeitet, aufgearbeitet, aber immer gemeinsam in der Rücksprache, auch mit meinen Eltern, und 2015 dann offiziell übernommen, nachdem wir 2014 das 150-jährige Jubiläum hatten. Es ist schwierig. Schwierig ist es echt, so ein Erbe anzutreten, aber vor allen Dingen jeden Tag gemeinsam mit seiner Familie in einem Betrieb zu arbeiten. Und dann noch gastronomischer Natur, da geht's dann eh nochmal ein bisschen mehr zur Sache, vielleicht auch mal ein bisschen drastischer und ehrlicher und dreckiger. Und die Tage sind lang und da kann man sich schon ziemlich auf den Sack gehen.
Wie ist euer Verhältnis, Walter und Sascha?
Sie sind mit getrennten Zügen gekommen.
Ja.
Nein.
Und sie siezen dich. Seit neuestem wird gesiezt.
Naja.
Ja, wie ist es? Erzähl du mal.
Ja, wie ist es? Der Sascha, als der Sascha in den Betrieb reinkam, was früher ein bisschen anders, als wir es haben wollte. Und bei vielen Sachen habe ich gesagt, okay, ist gut, was er macht. Finde ich gut. Und bei manchen Sachen habe ich gedacht, wenn du jetzt was sagst, dann geht er, weil er hatte eine gute Stelle in Aussicht, wo er hingehen konnte. Und er ist ja quasi nur gekommen damals, weil ich eine Operation am Bein hatte. Und
am Hals,
genau.
Hals.
Ja, also fast das Gleiche.
Ja, was bei ihm einfach nahtlos ineinander übergeht.
Naja, auf jeden Fall habe ich dann gesagt, du kannst nur eins machen. Also,
entweder das ist ja Sekunde mal. Das gibt's doch überhaupt nicht. Das ist dein Vater, das ist dein Gast. Ihr könnt euch nicht so auf Walter einschießen.
Ja, meinst du, ich habe die ersten Jahre nicht so
gut. Das ist der Einzige, vor dem wir weglaufen können.
Das kann ich dir sagen.
Das ist ja unglaublich.
Aber du musst erstmal aus der Ecke da raus hin.
Ja, das stimmt, das wird echt.
Da muss an mir vorbei, da wird schwer.
Entschuldigung.
Nein, aber es war schon schwer. Und ich hatte immer den Gedanken selber für mich. Ich wollte gerne, dass die Generation weiterläuft. Und ich denke, wenn er jetzt einmal da ist und geht wieder weg, ist doch nicht gut. Also habe ich sehr oft die Faust in die Tasche gemacht. Also das, meine Freunde, meine Frau und so weiter und alle, die mich kennen, die haben alle gesagt, das hätten wir dir nie zugetraut, dass du so zurückstellen kannst. Und das habe ich bewusst gemacht.
Hättest du dir das vorstellen können?
Nee, aber es wäre auch nicht anders gegangen. Ganz ehrlich.
Weil also, du so ein starker Charakter bist.
Ja, ich habe mich ja zu dem erzogen. Ich meine, was erwartet er, dass er ein Echo bekommt, logischerweise, ne? Aber das Ding ist halt einfach, es war halt immer so ein Mittelding. Oder es war schwierig, weil er hat gesagt, das Ding läuft jetzt seit, keine Ahnung, in meinen Händen seit 30 Jahren so erfolgreich, was sollen wir da ändern? Never change a winning team. Den Satz habe ich so oft gehört in meinem Leben, wo ich gedacht habe, da hast du recht, aber wenn wir so weitermachen, haben wir in ungefähr 10 oder 12 Jahren, das meine ich jetzt nicht despektierlich, keine Gäste mehr oder weniger Gäste. Warum? Weil die werden älter.
Sterben.
Ja, aber es ist wirklich, ich meine, ich habe das in meinem Ausbildungsbetrieb mitgegeben. Ich bin 96 in die Ausbildung gegangen. Toller Betrieb, bin sehr dankbar, dass ich da lernen durfte. Aber wir hatten unglaublich viele ältere Gäste. Und es war nie darauf ausgelegt oder bedacht, Jüngere zu bekommen. Und irgendwann merkst du einen Klientelwechsel. Und wenn nichts nachkommt, ist schwierig. Also haben wir uns beide versucht, so ein bisschen zu einigen, dass ich ein paar Ideen durchsetze, aber trotzdem das Erbe bewahre um die Stammgäste. Und da hat er natürlich auch recht gehabt. Stammgäste sind das absolute perfekte Potenzial zum Wirtschaften in jedem Restaurant. Und wenn du die vergraulst, wenn du sagst, du hast 60-70% Stammgäste, dann ist das bitter. So, weil so mit denen kannst du schon mal wuchern jedes Jahr. Aber du musst halt gucken, dass du die behältst und denen gerecht wirst, aber trotzdem vielleicht peu à peu in so einem Betrieb, der so alteingesessen ist, dass du langsam die Sachen erneuerst, um neue Gäste zu gewinnen und die alten nicht zu vergraulen.
Und da musste ich ihn bremsen. Das wollte er dann mal zu schnell.
Weißt du noch, was die Änderung gewesen ist, auf die du gar keinen Bock hattest, wo du sagst, was ist das denn?
Ja, das waren simple Sachen. Es war zum Beispiel eine Fischsuppe, wie ich sie gemacht habe. Und er hat den Namen beibehalten, hat die aber anders gemacht. Und dann habe ich gedacht, wenn du es mal anders machst, musst du auch den Namen ändern.
Das heißt, derjenige, der die unter dem Namen kennt,
der die 10 Jahre gegessen hat, kriegt jetzt plötzlich eine andere. Ich war ja vorne im Restaurant. Wir haben das ja so gemacht, ich bin ganz aus der Küche raus, weil das hätte nie funktioniert. Dann hätte es also einen Monotonschlag gegeben in der Küche. Oder er wäre gegangen oder ich hätte einen Herzinfarkt gehabt. Und dann habe ich gedacht, okay, ich mache das Restaurant, mache die Buchführung, Personal und mache das Thema Wein. Also ich liebe das Thema Wein und hat mir viel Spaß gemacht und mache es heute noch. Und dadurch habe ich den Kontakt zu den Gästen. Und dann haben die gesagt, was ist denn das hier? Hast du hier eine neue Fischsuppe oder was? So, das Gleiche war mit einem Carpaccio vom Kalbstafelspitz. Dann habe ich hier über Jahre hinweg so gehabt. Und dann hat er es anders gemacht, mit einer Kürbisvinegar drauf und mit Kürbiskern, egal wie was. Und da haben die Gäste gesagt, das ist doch nicht wie früher, was ist denn da los? So, und dann hat er gesagt, gut, nehme ich andere Namen für. Und dann ist es okay. Und dann fragen die Leute nochmal danach wieder und sagen, wir haben jetzt eine Gesellschaft außer Haus mit 12 Personen, kannst du das Carpaccio machen, wie du es gemacht hast? Und dann sag ich ihm, und dann macht er so. Okay, passt.
Ja, es waren so viele Dinge einfach. Das Restaurant, da musste auch ein bisschen was gemacht werden. Ich habe ja versucht, da auch ein bisschen hinzuhören, wenn jüngere Gäste da waren. Ich meine, mit jünger meinte ich damals zu der Zeit auch schon Mitte 40, 50 oder so Leute, die halt häufiger gekommen wären. Und so einfach mal, das Ambiente war ein bisschen angestaubt, aber auch nicht im negativen Sinne. Wenn du nicht versuchst, da immer beizubleiben und es läuft alles, dann bleibst du in dem Flow, ne? Aber irgendwann sitzt das Haus auf dem Sofa, siehst ein Bild und nach 5 Jahren drauf gucken, geht's dir vielleicht auf den Keks, da musst du was ändern. Und so ähnlich war es einfach auch da. Und wir hatten das Potenzial, Dinge zu schaffen und neu zu machen und vor allen Dingen auch gemeinsam mit seiner Erfahrung und mit den Ideen, die ich hatte. Und dann haben wir versucht, das Beste halt draus zu machen. Und das ist uns glücklicherweise über die Jahre gelungen. Aber es war nicht immer einfach.
Aber ohne jetzt euch zu nahe zu treten, die Adresse ist ja jetzt nicht die Metropole schlechthin. Also ihr habt zwar Wuppertal, Düsseldorf und Essen, die anderen Weltmetropolen, mehr oder weniger in Spuckweite. Aber wie gelingt es euch, also wie hätte es euch denn eigentlich gelingen können, jüngeres Publikum und neues Publikum anzuziehen? Also nicht die, die euch sprichwörtlich wegsterben.
Nicht wir hätten, das ist uns gelungen.
Und wie habt ihr das gemacht?
Verjüngung, mit der Zeit zu gehen in den Gerichten. Jetzt keinem Trend zu folgen, das meine ich jetzt nicht. Also wir haben nicht plötzlich angefangen, Sushi zu machen oder so. Oder irgendwas nochmal so als Beispiel. Oder plötzlich irgendwo LEDs dran geklatscht und Lounge-Musik laufen lassen, sondern wir haben
so versucht. Wie hier.
So ähnlich, ja, genau. Aber wir haben halt versucht, okay, wo sind wir, wer sind wir, was haben wir für einen Standort, was haben wir für ein Gästepotenzial und was können wir machen? Und dann haben wir versucht, an diesen Stellschrauben immer weiter zu drehen. Gib doch mal
die Antworten. Du stellst dir die Frage, was für Antworten habt ihr gefunden? Also wie findest du das Gästeklientel?
Also Mitte der 2000er war es noch so, dass unsere Service-Mitarbeiter, obwohl wir auf dem Land in Velbert sind, im Bergischen Land, ich sag mal, und das meine ich auch nicht despektierlich, mein Vater gegenüber, weil die haben Dirndl getragen.
Dein Vater?
Ja, der auch. Ja, und wir hatten so alte, von früher noch alte Kupferpfannen an den Wänden hängen und so. Das war schon ein bisschen erschlagen und schwere Gardinen. Das war so ein bisschen, da musste was gemacht werden einfach, um so ein bisschen aus diesem Flow rauszukommen. Das Essen wurde noch vorgelegt, ganz viel. Der Service hatte schwarze Westen und Fliege an. Und also jetzt die Herren und die Damen, die Mädels hatten halt Dirndl an und so. Und das war schon, und sich da freizuschwimmen, vor allen Dingen auf kreative Art und Weise in der Küche, brauche ich dir nicht zu sagen, ist natürlich, das ist ja wie in einem Käfig.
Nein, ich gehöre zu den Gastronomen, die so wenig wie möglich am Tisch machen. Und wenn, ist es wirklich nur Entertainment, mehr nicht.
Am Tisch ist aber geil. Aber es kommt drauf an, wie.
Wollte ich was sagen, aber es gibt ja, geht ja kaum einen Gang heute noch raus in der gehobenen Gastronomie, wo nicht von irgendeiner Seite noch eine Teekanne kommt und dir irgendwas angegossen wird. Was soll das?
Ja, aber wir machen ja immer noch Enten, Gänse, Fische am Tisch.
Ja, und das ist ja tranchieren. Das ist, ja, doch geil. Ja, das ist doch ganz toll. Aber ich sag mal, das Soße eingießen, ich denke immer, so sind die, also was haben die keine Fähigkeit da... Die Soße,
ja, derzeit haben wir noch Reschos gehabt, und da standen die Kupferpfannen noch zum Vorlegen, ja, mit einem Zürcher, ja, ja, Geschnetzelten am Tisch. Ja, ja. Auch cool, wenn du das noch geschickt einbaust. Aber es war, ich glaube, für die damalige Zeit, für einen Wandel und um auch darauf aufmerksam zu machen, dass da etwas passiert.
Ich glaube, für den Wandel. Für die Zeit war es immer noch legitim, weil es ist auch heutzutage, ne, du musst halt noch jetzt eine dreckige Karotte auf den Teller packen mit Kupferpfannen, dann bist du klassisch französisch, brutal, regional, neudeutsch.
Fischereiabendrestaurant waren so, immer noch da, mit den Gloschen und so. Ich meine, das ist mega, das passt einfach. Ich finde es geil.
Bisschen geil, finde ich.
Ich finde es mega geil. Ja. Und das ist so cool, dass sie es noch machen, da passt es. Aber da war ja jetzt auch Bewahrung des Erbes und das einfach immer so weiterzumachen und auf dem Top-Niveau. Und das machen sie auch super. Aber bei uns... An dem Standort mussten wir gewisse Schrauben drehen.
Und du bist der Absender, wenn das nicht in deiner DNA ist. Das ist zwar in deiner DNA, aber die kann man ja trotzdem auch irgendwann mal, den Genpool kann man ja auch kulinarisch erweitern und sagen, du, das ist ganz toll, das ist nichts Negatives, aber lass ein bisschen Freshness reinbringen, lass die Gerichte ein bisschen modernisieren, weil ich orientiere mich auch kulinarisch an der Tradition. Aber trotzdem koche ich nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, weil die Kulinarik, das Ernährungswissen hat sich verändert. Die Gäste sind viel mehr bereit, Dinge zu essen, die nicht ausschließlich satt machen, sondern die eben, also nicht per Gewicht auf den Teller gepackt werden, sondern eher nach Qualität, nach Kreativität. Manchmal überkreativ, aber grundsätzlich ist das ein sehr schönes Miteinander. Und deshalb total nachvollziehbar, dass du sagst, okay, diesen Muff, und das meint er, damit meint er nicht dich, der muss raus.
Ja.
Der muss raus.
Aber das Gleiche war ja, als ich den Laden damals übernommen habe von meinen Eltern.
Richtig.
Da war da genau das Gleiche. Da hatte ich also auch andere Ideen und wollte andere Sachen machen und so weiter. Und habe von den Gästen genau das Gleiche gehört bekommen oder die Ansagen bekommen, bei der Mama war es so, beim Papa war es so, bei der Mama war es so, beim Papa war es so.
Wann war das?
1975.
1975 hast du den Laden übernommen von den Eltern. Und du, ihr habt ja relativ schnell dort auch für aufmerksam. Also du gehörst ja ein bisschen zum Club der Silberrücken in Deutschland auch, oder nicht?
Ja, ich weiß nicht, was du als Club der Silberrücken bezeichnest.
die der Nouvelle Cuisine verschrieben haben.
Ja, ich hatte in Top-Läden gearbeitet, war dieser Stubenhof in Düsseldorf oder auf Sylt und so weiter in Top-Läden. Und dann bin ich in den Laden rein und wollte natürlich auch das, was ich gelernt habe, so ein bisschen zeigen am Anfang. Und dann habe ich gemerkt, damit strauchelst du. Du musst also das Traditionelle beibehalten. Und dann kamen die ersten Restaurantführer, ein, zwei Jahren schon, und haben gefragt, was machst du eigentlich von der Küche oder was ist das eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ich mache zwei Küchen von einem Herd. Was heißt das, zwei Küchen von einem Herd? Wir haben drei Restauranträume und in allen drei Restauranträumen gibt es die gleiche Karte. Und du kannst eine Graupensuppe essen und eine gebratene Blutwurst. Und du kannst aber genauso gut eine Hummerschaumsuppe essen oder eine Gänseleber und kannst gleichzeitig aber auch einen wilden Steinbock essen.
Was er vernuschelt hat, meint er Hummerschaumsuppe.
Ja.
Oder eben, wie Walter sagt, Hummerschaumsuppe.
Ich muss langsam mal
sagen. Nee.
Du wirst mir gar nicht glauben, dass ich also 20 Jahre Radiosendung gemacht habe. Kochsendung, ne? Glaubt man ja heute nicht mehr.
Oh, ja. Radio-Kochsendung.
Ja.
Okay, da kommt, mach dir bitte Notiz, das möchte ich später nochmal erfahren, Alter.
Erzähl
ich
dir was Schönes.
Ich gehe in der Zeit raus dann, ja.
Erzähl ich dir was Schönes. Ja.
Aber wann hast du das erste Mal Lammrücken rosa gebraten?
Als ich den Laden aufgemacht
habe. Also, und da sind die der wahrscheinlich aufs Dach gesprungen und haben gesagt, Alter, willst du, was soll, das Ding ist noch blutig, weg damit, nochmal zwei Stunden länger in den Ofen rein, weil das war ja diese Revolution eurer Generation, die es geschafft haben, Garpunkte einzuführen. Also, mehr Garpunkte als einfach nur lang und weich.
Ja? Du, ich habe also die Zeiten durchgemacht, musste alles gemoost sein.
Yeah.
Dann musste das Gemüse al dente sein. Wenn du die Möhre anschneiden musst, war die am Nebentisch.
Ja.
Das, die Zeit habe ich auch mitgemacht.
Jetzt sind wir wieder in der Moos-Phase, weil man isst ja keine Kohlenhydrate mehr. Und wenn man aber trotzdem auf Kartoffelpüree nicht verzichten will, macht man jetzt halt Karottenpüree auf den Teller. Oder Artichokenpüree. Oder Turbinaburpüree. Oder hast du auch, bin ich mir sicher.
Natürlich. Ha? Ein geiles Gemüsepüree, wenn es Sinn macht. Zum Rehrücken ein bisschen
Salz. Zeit macht es Sinn, ja, das ist richtig.
Nur wenn es Sinn macht. Warum macht denn ein Gemüsepüree sonst keinen Sinn?
Ich provoziere doch nur. Was ist denn los?
Okay.
Ist auch nicht für alles immer ein Grund. Nein, es macht total Sinn, gerade zwei Dinge. Garpunkte, gerade bei kurzgebratenen Sachen, haben oft Temperaturprobleme, weil du an der Kerntemperatur arbeitest. Das heißt, so richtig heiß kannst du es zwar von außen machen, aber innen drin bleibt es immer ein bisschen kälter. Und dann ist es schon intelligent, temperaturstarke Beilagen zu haben.
Und vor allem heiße Teller.
Richtig. Und dann Pürees halten halt die Temperatur, lassen das Produkt, auf dem das praktisch wie auch aufgelegt wird, lassen das nicht auskühlen und schieben nochmal so ein bisschen, also so würde ich das
absolut
für mich beschreiben.
Heiße Teller sind auch nicht mehr so angesagt, oder?
Bei uns schon.
Bei euch.
Heißes Essen, heiße Teller, kaltes Essen, kalte Teller.
Aber du weißt, was ich meine, oder?
Ja, aber ich hasse es wie die Pest. Ich finde das so gruselig.
Das ist aber auch dem Problem geschuldet, dass viele Kollegen, und das meine ich auch nicht respektiert, ich sage das Gleiche, wenn du mit fünf Leuten, alle haben eine Pinzette in der Hand, einen Teller anrichtest, dann sieht er zwar wundervoll aus, aber es lenkt vom Wesentlichen ab. Erstmal weißt du selbst als Gastronom hinterher gar nicht mehr, was alles drauf war. Also kannst du die Fehlerquote erhöhen. Oder du konzentrierst dich auf zwei, drei Dinge auf dem Teller. Heiß vom Herd auf den heißen Teller und raus damit. Und der Gast bekommt ein warmes Essen. Ich finde das großartig. Es ist nichts einzuwenden gegen heißes Essen.
Was?
Ist so. Gesundheit.
Sag mal. Ich dachte, wir bleiben jetzt thematisch noch mal kurz bei diesem Wechsel, weil ich den ganzen, aber wir können auch das Thema jetzt bearbeiten.
Auch das ist, das gehört jetzt zum Wechsel mit dazu.
Mir ist, aber das haben, also habe ich schon ein paar Mal gesagt, mir ist aufgefallen, ich bin seit 10 Jahren auch relativ, ja, vielleicht ein Ticken länger, auch sehr gehoben, sehr oft, sehr gehoben, sehr gut essen. Und mir ist aufgefallen, dass ich oft die Hauptgänge nicht mehr mag, weil sie einfach nicht warm sind. Oder sie sind lala warm, sie sind nicht mehr heiß. Es ist alles ein bisschen zu weit, hat sein übliches, das ist eine tolle Technik für ganz viele Bereiche. Aber ich sag mal so, also warum muss ich eine Taubenbrust zu weit garen? Also wenn ich das nicht mehr gebacken kriege, das Ding in der Pfanne rosa
zu braten. Ja, auch das hat seinen Sinn, finde ich schon in Ordnung. Aber du musst die Knüppel heiß nachbraten. Kurz
das hat überhaupt keinen Sinn, weil das Ding innen drin immer labberig bleibt. Das ist wie faules Zahnfleisch. Das ist so wie innen drin,
das sehe ich anders.
Das ist wie eine Halberektion, wirklich.
Da kann ich von überzeugen, dass es auch besser geht. Trotzdem ist sie heiß serviert. 100 Pro.
Okay. Habt ihr Stammgäste verloren? Sowohl du, als du von deinem Vater neu jetzt übernommen hast,
ja.
Als auch du, als du 75 von deinen Eltern übernommen hast. Nimmt man das billigend in Kauf?
Nein, ich hab fast keine verloren, aber ich musste viele Erklärungen machen. Und das Gleiche ist also ein Beispiel heute noch. Ich sage das jetzt ganz deutlich, damit das auch alle gut verstehen. Bei der Hummerschaumsuppe, die kannst du nur bis 70 Grad, 75 Grad aufschäumen.
Oh, Max,
das darüber geht das nicht mehr. Hast du jetzt ältere Leute, haben wir bei uns dann auch schon mal, dann sagen die, das ist eine Hummersuppe, die muss doch heiß sein. Ich sage, ja, aber nicht eine Hummerschaumsuppe, weil die kann man nur bis 70, 75 Grad schäumen. Ich sage, aber ich mache sie ihnen gerne heiß, aber dann haben die keine Hummerschaumsuppe mehr. War das deutlich genug?
Das war sehr schön und auch sehr schön erklärt vor allen Dingen. du kannst beheißen, also wenn Suppen zu heiß sind, kriegst du eben nicht mehr diese Fluffigkeit, diese Schaumigkeit hin. Und das ist einfach ein Element, um auch Geschmack reinzukriegen, weil Luft ist sehr oft auch ein Geschmacksträger. Das klingt jetzt ein bisschen diffus, aber grundsätzlich ist, wenn du die Oberfläche erhöhst, ja, hat die Zunge mehr Möglichkeiten, mit Aromen in Kontakt zu kommen und dadurch erreichst du mehr Geschmack. Deshalb machst du hier dieses beim Wein, so, da bringst du Luft in den Wein rein, deshalb dekantiert man, damit eben durch den Kontakt mit der Luft einfach mehr Geschmack entsteht. Und das machst du beim Schäumen. Es wirkt auch ein bisschen leichter, Sahnesoßen kommen dadurch ein bisschen tänzelnder daher.
Die Suppe ist halt 1:1 Sahne, die wird komplett nur mit Sahne aufgefüllt. Also so. Machst du aber dadurch schon, ein wenig leichter.
Und die ist dann, kann auch lumpig sein, also kann, muss nicht. Und wenn du dann ein bisschen Luft unterhebst, dann kommt die ein bisschen tänzelnder daher. Habe ich das richtig beschrieben?
Ganz großartig.
Hattet ihr die Hummersuppe im Fischi heute gehabt? Also ihr wart ja im Fischereihafen, wie man auf Instagram sehen konnte. Ich hatte
den Steinbutt mit der Hummersoße.
Die Hummersuppe ist bei uns legendär, weil der Sascha hat ein Jahr bei Peter Nödel im Hummerstübchen gearbeitet. Und dadurch kennt er die Hummerschaumsuppe von Peter Nödel. Und die ist auf der Karte, steht auch drin, dass es eine Hommage an Peter ist.
Das finde ich zum Beispiel sehr schön.
Er macht das 1:1 nachmache.
Na, ich klaue auch oft oder lass mich inspirieren von Vorstationen, in denen ich habe. Aber immer die Hommage an. Immer die Wertschätzung dessen, inspiriert von einer Rezeptur von.
Absolut richtig.
Selbst wenn, ich meine, ich hab jahrelang bei Wong, nicht jahrelang, aber ich habe ein Jahr bei Jean-Georges Wong-Gerichten gearbeitet. Damals Teil Franzose. Absolut, ja. Ich in London bei der Eröffnung im Wong. Und hab die Rezepturen schriftlich niedergeschrieben, hab das redundant immer und immer wieder gekocht für 160, 180 Personen am Abend. Bin mit denselben Rezepturen nach Deutschland gefahren, hab meinen ersten Küchenchef-Job angetreten, habe die Gerichte nachgekocht. Nach 2 Wochen haben die schon komplett anders geschmeckt. Das ist einfach irgendwas anderes. Also deshalb kann man immer diese Hommage kann man sehr gut auch auf die Karte schreiben, weil es auch wirklich schlussendlich ein Zeichen von Respekt ist.
Absolut.
Ja. Das ist genau das gleiche wie mit dem gebratenen Schwarzbrot mit Rührei und darauf der leicht temperierte Räucherei.
Ja.
Wovon, von wem? Ja. Rüdiger Kowalke, alter Freund von mir, leider verstorben. Und das machen wir auch schon mal und dann sagen wir auch dabei, das ist einer meiner Lieblingsgerichte.
Schöne Geschichte von dem alten Kowalke erzählen. Darf ich oder soll ich langweilig?
Bitte, Tim.
Bin war im Hotel 4 Jahreszeiten irgendwie auf den Absacker und hatte da am nächsten Tag ein Event und treffe auf Ingo Peters und den alten Kowalke, sitzen da in der Raucherbar und trinken Käffchen oder irgendwie sowas. Und echt, ne? Und dann kommen wir kurz ins Gespräch, ich plaudere irgendwie so und meinst du, und weißt du, was ich mir wünsche von dir für morgen? Ein Räucheraal. Sag ich einfach so hin. Und was waren 120 Leute, waren ungefähr geladen von mir. Und die Veranstaltung geht an, ich mache hier so mein Hors d'oeuvres, also plauder mit den Leuten irgendwie. Und auf einmal steht der alte Kowalke in seiner Kochjacke neben mir und hat für 120 Leute Schwarzbrot mit Räucheraal und Rührei gemacht, weil er gesagt hat, das hast du dir doch gewünscht.
Das hast du mal im Podcast erzählt auch.
Habe ich schon mal erzählt? Geile Story, okay, dann schneiden wir das wieder. Aber das fand ich so, was für ein großer Mann wieder, auch was für ein großer Gastronom und wie schön eigentlich da auch solche Erinnerungen sind, weil der Mann ist vielleicht verstorben, aber die Geschichte lebt immer noch und seine Persönlichkeit lebt immer noch.
Ja, und das ist ja der Signature-Dish schlechthin, also Signature-Vorspeise, schmeckt auch einfach.
Ja, aber dieser Laden ist einfach auch heute Mittag, das Ding war bumsvoll und der Service agiert professionell, du wartest nicht lange aufs Essen, alles ist heiß und es schmeckt so, wie es immer schmeckt. Ich kenne jedes Gericht, also das, was ich da immer esse, man verfällt ja an solchen Restaurants immer dazu, das Gleiche zu essen, weil es so gut ist. Und dann gehst du hin, 10, 12, 13, 14 Jahre und die Hütte ist knallevoll und es ist immer gleich. Und das ist für mich sowieso eins der größten und wertvollsten Dinge und überhaupt der Beweis, wie etwas funktionieren kann, wenn du eine Konstanz reinbringst. Weil schnell steigen und schnell fallen ist relativ simpel, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, aber mal konstant die gleiche Leistung zu bringen, dauerhaft, dass du im Januar irgendwo hingehst und sagst, war geil und ich gehe im Juli im gleichen Jahr und 3 Jahre später wieder hin und es ist immer wieder gleichbleibend gut. Das fehlt mir so sehr in der heutigen Zeit.
Und speziell im Fischereihafen ist es ja nicht nur die Küche, die gleich auch sehr gut bleibt, sondern der Service. Also die Generation nach der Generation ist ja jetzt schon im Service drin. Also die Söhne vom Kowalke Junior, die Tochter und Sohn.
Von der Rüdiger, vom Rüdiger ist der Sohn drin Und von der Susanne ist auch der Sohn.
Achso, okay. Und Dirk. Ja, die leiten das.
Nee, aber genau. die Kinder vom
auch schon dabei,
ja. Sind auch schon da.
Die Enkel sozusagen.
Und auch da ist ja schon einfach wirklich schon vorgeplant, wie es weitergeht. Also die gehen jetzt, glaube ich, nach Australien, beide für ein Jahr, um sich dort nochmal weiterbilden zu lassen, um Trends mitzubringen. Mega. Kommen dann aber schon versprochenerweise wieder, um das Erbe dann auch anzutreten.
Boah, das wird schwer.
Aber es haben Benny und Dirk haben es ja auch geschafft. Dirk hat eine Kopie seines Vaters, ist er dann auch schon.
Und der Junior übrigens auch.
Ja, ich glaube, das wird schwer. Also ich glaube, dass die nächsten Generationswechsel noch mal schwerer sind als die, weil die Zeit, in der ihr wechselt habt,
ist eine andere, ja.
Das ist vor, ich sage mir jetzt mal grobe Richtung, gefühlt von vor 10 Jahren gewesen, wo diesem Mechanismus angedacht worden ist, da war Gastronomie noch vertraut, also in ganz vielen Bereichen. Und das Tempo, worauf jetzt auch Leute reagieren, wenn du jung bist, das darfst du ja nicht vergessen. Du bist ja auch ein junger Mensch und du willst dich auch ein bisschen damit zum Ausdruck bringen, was da ist. Das ist schon ein ganz schönes Tempo, was da gerade
ist. Der Sohn von Dirk Kowalke, 1920 ist er, der ist vom Service, von der Freundlichkeit, von der Zugewandtheit, wie der Dirk.
Also ja, aber das ist falsch, das sollte mit 19 nicht sein.
Also sehe ich anders.
Ich sehe es. Rüdiger im Laden war und der Dirk war auch dabei. Die waren beide zusammen da. Die haben beide die Schürze hier oben getragen.
Ja.
Und wenn die bei mir waren und die haben eine Zigarre geraucht, dann haben die beide die Zigarre so in der Hand gehabt und haben die geraucht. Und das war also. Ich habe immer gesagt, ich habe die beiden sie geklont. Ne? Das war sensationell. Ne?
Aber ist es nicht trotzdem das Allerschönste, wenn man sieht, dass sein Eigenfleisch und Blut Walter das trotzdem weiterführt? Ja, erstmal egal, wie er es macht, perfekt. Aber dass es weiter so geht?
Ich habe zwei Enkel, 5 Jahre und 10 Jahre, ne? Und keiner weiß, was später ist, ne? Aber ich würde mich freuen, das erleben zu können, dass einer von den beiden oder beide zusammen vielleicht später mal da weitermachen, egal was sie daraus machen.
Warum ist das wichtig? Also, weil ich sag mal so, ich bin jetzt die erste Generation, ich bin sozusagen wie dein Holzhacker-Onkel da von 1848, so, ich habe die Bullerei gegründet. Ich muss ehrlich sagen, mir ist es ein bisschen egal, ob die danach ist.
Das ist aber schön, wenn ich das einwerfen darf, eine Generationsfrage. Ich meine, du bist ja auch fast 20 Jahre älter als ich. Ich bin jetzt 44.
Halt dein Maul, du kannst auch gehen.
Dankeschön, hab dich auch lieb. Nein, aber ich sehe das ähnlich. Ich würde mich freuen, wenn die beiden das machen. Ich habe eine Tochter und einen Sohn.
Ja.
Aber ich sehe das komplett ohne Wertung. Wenn die das nicht machen wollen, wenn mein Sohn Eintänzer wird in Berlin und meine Tochter will, was weiß ich, was machen, Zahnarzthelferin, dann ist das so. Und dann finde ich das auch völlig legitim.
Jetzt hast du meinen Spruch genommen. Das habe ich früher bei dir auch immer gesagt.
Ja.
Ich habe da nie darauf hingearbeitet. Das weißt du auch, darauf hingearbeitet.
Nein, es gab nie Druck zu Hause.
Hast du mir unter Vierung auch gesagt, weil du keine Hoffnung hattest, dass aus dem Jungen was wird.
Ja, das stimmt.
Also aber ist doch was geworden.
Aber das haben meine Lehrer immer zu mir gemacht, aus dem nicht was, nie was. Und als ich aufgemacht habe, hatte ich kein Geld mehr essen zu kommen. Ne? Das ist aber das auch, ne? Kann ich jetzt sagen, weil die leben halt nicht mehr.
Welche Sachen habt ihr voneinander lernen können? Das würde mich interessieren. Auf welcher Ebene? Weil grundsätzlich seid ihr gar nicht so weit auseinander. Grundsätzlich seid ihr beide sehr der Tradition verhaftet und grundsätzlich seid ihr in derselben Lebenssituation mit dem Küchenwandel auch in das jeweils väterliche Unternehmen eingetreten. Du hast eine Revolution gestartet und du hast Revolutionen gestartet basierend auf der Tradition. Du hast es nicht komplett umgedreht, von innen nach außen gestülpt und das Gegenteil von dem gemacht und du hast mit der Tradition. Aber was habt ihr voneinander lernen können?
Also ich habe, da bin ich auch ganz ehrlich drin, ich habe vom Sascha gelernt in den ganzen Jahren jetzt, wie du vorhin gesagt hast, viele neue Arten der Garung. Damals war es am Anfang war es die Niedertemperatur, hinterher war es Sous-Vide. Dann habe ich gesehen, dass das Eis, wenn es aus dem Backojet kommt, viel cremiger ist und solche Sachen. Das habe ich von ihm gelernt und ich habe auch vor allen Dingen von ihm gelernt, dass er die Personalführung lockerer und persönlicher gemacht hat. Aber persönlich habe ich es auch gemacht. Aber bei mir war es schon ein bisschen noch mehr mit Druck dahinter.
Na, wenn man zuschlägt, braucht man auch da einen persönlichen Kontakt.
Das ist schon richtig. Geschlagen habe ich nicht.
Nur den Sohn. Hey, aber darauf basierte gerade meine Frage, sozusagen, was man gelernt hat von, weil auch ich beschäftige mich ja gerade viel mit Wandel und ich überlege viel, was ich gerade jetzt von den jungen Leuten oder von den jüngeren Gastronomen auch lernen kann. Da gibt es ganz viele Bereiche. Und ich merke, je mehr ich mich öffne, desto spannender wird das auch wieder für mich.
Und entspannter.
Aber was heißt öffnen? Weniger Kritik üben, weniger Nein sagen?
Ja. Also einfach offener bleiben. Einfach ein Ticken wieder.
Und auch mehr laufen lassen.
Das war ich schon immer. Ich war schon immer ein Freund von laufen lassen. Aber ich hatte eine Zeit lang schon so eine Attitüde. Ich nenne es immer den Reich-Ranitzky-Moment. Wenn wütende alte Männer auf die Bühne gehen und sagen, ich nehme den Rang nicht an, weil das ist ja alles nicht mehr so geil wie früher. So, da muss man einfach aufpassen. Es gibt Dinge, die haben sich entwickelt, die ich richtig stark finde. Ich finde, es gibt Gastronomen, die sind so unfassbar gut. Also wirklich unfassbar, da bin ich weit von entfernt. Ganz, ganz, da fühle ich mich auch richtig analog dagegen. Ne? Vom Produkt her, von der Gestaltung, von der Nachhaltigkeit, von der Lebensfreude, auch von der positiven Work-Life-Balance, auch wenn ich dieses Wort nicht mag. Da ist ein großer Fleiß, ein großer Arbeitsanspruch, aber auch eine ganz große Lebensqualität nebenher. Und das sind schon Dinge, die ich mir sehr genau angucke und sage, krass, mehr von euch und wir haben eine richtig geile Zukunft. So, gibt viele Dampfplauderer, die nur quatschen, die nur balancieren wollen und gar nicht mehr worken. Das finde ich dann auch anstrengend. Aber das gibt eben ganz tolle und auch inhaltlich, qualitativ gut ausgebildete Leute, die was ganz anderes machen, als ich jemals beherrschen werde. Aber grundsätzlich ging es mir eben, was du eben gerade sagtest, um die so Mitarbeiterführung. So, was kannst du von ihm in der Tradition, wo du sagst, nee, mach ich anders, ich bin der Junge, ich bin der Wilde. Und trotzdem, ach, ein bisschen recht hat der Alte schon.
Ich habe sehr viel gelernt in den letzten Jahren, seitdem ich im Haus bin. Sei es, wie man mit Zahlen umgeht, weil vorher im Angestelltenverhältnis habe ich da einfach keine Ahnung von gehabt. Ich habe bestellt, was ich wollte oder beziehungsweise das verarbeitet, was der Chef wollte und du hast auf nicht viel achten müssen. Ich habe viel über Traditionen gelernt. Ich habe wahnsinnig viel tatsächlich, natürlich machen wir das heute in der heutigen Zeit der digitalen Medien anders, über Marketing gelernt. Weil ich sag mal, mein Vater hat ja schon vor 35 oder 40 Jahren Weine mit Winzern gemacht, wo ein eigenes Etikett drauf war, was heute nach 40 Jahren immer noch nicht alle geschnallt haben, dass das ganz klug sein kann, gewisse eigene Produkte auf den Markt zu bringen und sich ein bisschen zu vermehren, weil nur gut kochen reicht heute nicht mehr. Und ja, wie gesagt, ganz großer Punkt war die Wirtschaftlichkeit und wie man mit Gästen umgeht und wie das alles so, und wie man Probleme umgeht einfach auch und Probleme im Alltag, weil ich sag mal, sobald du ja, wenn ich als Angestellter irgendwo arbeite, dann lasse ich um 11, 12 Uhr abends, lasse ich alles fallen, dann gehe ich nach Hause. Und ob die Hütte hinter mir abbrennt, ist mir natürlich nicht egal. Aber da habe ich in dem Moment nichts damit zu tun. Aber wenn bei dir ein Mitarbeiter nachts die Kühlhaustür auflässt oder irgendwo läuft ein Wasserhahn oder die Haustür ist auf, Tim Weinkeller die Tür ist auf oder da ist was vergessen worden zu bestellen, betrifft das am Ende des Tages immer wieder dich. So, und da musst du natürlich lernen, mit umzugehen und Dinge einfach anders zu nehmen und das vielleicht auch teilweise nicht persönlich zu nehmen. Du wächst halt mit diesen Aufgaben und davon habe ich von natürlich viel gelernt. Und heute im Umkehrschluss muss ich sagen, in den letzten 4, 5, 6 Jahren werde ich tatsächlich immer entspannter und sehe Dinge wieder viel, viel lockerer. Wir haben unglaublich viel geändert, was die Freizeitgestaltung anbelangt. Wir sind total antizyklisch gelaufen zu vielen Dingen, auch in Corona, und haben daraus für uns eigentlich persönlich einen riesen Erfolg gezogen. Familiär, wie aber auch geschäftlich.
Was macht das insgesamt, diese Arbeitswelt mit der Übergabe aus eurem persönlichen Verhältnis? War das vorher anders, als es jetzt ist? Wirklich nicht.
Nein, wirklich nicht. Also ich neige immer noch heute dazu, um ihm zu sagen.
Ey, komm mal auf, weil ihr richtig Bauern seid, ey, weil ihr immer so knorrig seid. Also versteht ihr, was ich meine?
Also ich kann dir sagen, frag mal meine Mutter ist ja gerade nicht hier, aber die hat da schon drunter gelitten am Anfang, weil wir haben uns echt, hören, es ist auch so gewesen, wir haben es schon haargelegen. Ich habe auch irgendwann mal zwischendurch gesagt, weißt du was, mach den ganzen Scheiß hier alleine, ich muss ja nicht hier sein.
Ja.
So, bist du doch kackegal, ich kann irgendwo anders hingehen. Ich meine, ich war Anfang 20, ich hatte ja auch andere Pläne noch.
Ja.
Dann kam meine Frau später mit dazu, wir sind seit 2007, sind wir jetzt zusammen, die war damals in der Residenz in der Patisserie 5 Jahre lang bei Bach und Bühler, tolle Position, und hat dann irgendwann gesagt, weißt du was, für unsere Zukunft, komm mit nach Hause, ich kann mir das im Service auch vorstellen, weil ihre Eltern auch einen Betrieb hatten. Und ist dann mit dem Service gegangen. Die hat dann auch noch so diese Umbruchphasen noch so ein bisschen mitbekommen, 2010 und sowas, 2011. Und da gab es auch immer noch Reibereien zwischendurch. Es gibt auch heute immer noch Reibereien, aber es hat sich abgeklungen so ein bisschen.
Aber sag mal, wie läuft so eine, wie ihr es nennt, Reiberei ab? Also worüber kriegt ihr hin? Ja, und kann man das Professionelle vom Privaten trennen? Also Ich liebe eine italienische Streitkultur. Die liebe ich wirklich. Leute schnauzen mich an, streiten, himmelhoch jauchzen, irgendwie da werden Dinge, da fliegen die Töpfe irgendwie.
Wir reden so. 2 Stunden nicht, trotzdem trinken wir auch Wein zusammen.
Und in dem Moment ist dann, aber wenn sie einen Wein einschenken, dann unterbrechen sie ganz kurz. Darf noch ein Glas Wein sein, bitte? Und dann schenken sie sich gegenseitig Wein an, stellen die Flasche ab und dann geht das wieder. Und dann geht das halt wieder los. Und dann, das ist aber lustigerweise, haben die einen ganz hohen Wert in der Streitkultur. Ich habe mal für Leute gearbeitet, die Caressas. Hab ich am Anfang fast geheult, als ich am Tisch saß, weil ich dachte, was geht denn hier bitte ab? Aber das war das Schönste, das Aufmerksamste, das war das, wie soll ich sagen, respektvollste Streiten, was stattgefunden hat, obwohl es auch sehr laut und sehr emotional und sehr energetisch war. Aber ab dem Moment war es dann auch vorbei.
Ja, ich greife da mal ein bisschen weiter zurück. Das war zur Zeit, wie wir das Geschäft übernommen haben. Meine Frau kam aus dem Angestelltenverhältnis, hat mit der Gastronomie gar nichts zu tun gehabt. und kam dann bei uns rein und hatte mir zuliebe gesagt, ich mache das mit dir zusammen. Ich mache keine Kneipe, ich sage, ist keine Kneipe, gibt ein Restaurant. Und so hat sie dann, ist sie dann bei mir reingekommen und ich habe ihr von vornherein gesagt, ich bin Steinbock vom Sternzeichen her und Steinbock sind nun mal eben halt auch sehr geradlinig und gehen nur für durch die Wand. Und ich habe ihr gesagt, pass auf, ich sag, es gibt ja so hier im Restaurant, gibt es nur einen Entscheider. Auch wir hatten damals erstmal 2 Mitarbeiter, hinterher hatten wir 10 oder 12. Und er hat ja noch mehr heute, doppelte. Und dann habe ich gesagt, wenn eine Entscheidung getroffen wird, dann treffe ich die. Und dann nörgel nicht an der Entscheidung rum, die ich getroffen habe, weil du meinst, das wäre falsch.
Das war aber noch zu Zeiten vom Reichskanzler respektive Schwarz-Weiß-Fernsehen.
Richtig, so ungefähr. Genau, auf jeden Fall habe ich dann kam meine Frau dann teilweise und ich habe immer gesagt, das Geschäft ist unten, privat ist oben. Und wenn wir die Treppe raufgehen zum privaten Bereich, spreche ich mich nie aufs Geschäft an. Oben ist nur privat. Ich möchte mit dir oben nur privat sein. Als meine Frau, die Frau, die ich liebe.
Und da hast du auch ihre Meinung mal akzeptiert.
So, und da habe ich, hab ich aber gesagt, ich spreche mich nie aufs Geschäft an. Und dann oftmals lacht er abends im Bett und irgendwie sagt er immer, das war doch heute Abend wieder, Mensch, wie konnte das denn sein? Und ich sage, tut mir gefallen, ich sage, bitte nicht hier. Lass uns das morgen machen. Ja, wenn wir morgen das machen, dann sind wieder ein paar Mitarbeiter bei, da hören die Mitarbeiter zu. Ich sage, dann gehen wir ins Büro, dann machen wir das ins Büro. Und ich will das jetzt nicht hören. Ja, wenn wir nicht drüber sprechen, kann ich nicht schlafen. Ich sage, besser du nicht als ich nicht. Weil wenn ich da jetzt drüber spreche, rede ich mich so auf, schlafe ich nicht mehr. Das ist wirklich wahr. Also das ist wirklich brutal gewesen. Und das habe ich durchgezogen und irgendwie habe ich da auch Erfolg bei gehabt.
So, ne?
Irgendwie habe ich da Erfolg bei gehabt, weil du, ich lade dich heute schon einen euch ein. Ich habe in 2 Jahren, ich brauche viel Personen, weil unsere Enkelkinder die Hochzeit planen, die goldene Hochzeit planen. Das ist ein großer Raum, den wir füllen müssen. Ich bin in 2 Jahren, bin ich 50 Jahre verheiratet mit der Frau. Und immer noch mit der gleichen. Also ist irgendwo hat das funktioniert. Ne? Und das habe ich dem Sascha auch gesagt. Am Anfang, ich sage, Sascha, merk dir das mal, was ich gemacht habe. Wenn du was hast, sprech das im Geschäft. Mach nichts im privaten Bereich übers Geschäft. Ich glaube, er kann das nicht so.
Habt ihr beide das geschafft?
Ich habe es geschafft.
Nein, ihr beide.
Ja, das würde mich auch mal interessieren.
Nein. Ach so, die beiden.
Ja, also ich sag mal so, Weihnachten, habt ihr geöffnet?
23. 24. Entschuldigung. An alle Hörer. 23. und 24. ist zu.
Ja.
Und 25. 26. ist auf und dann ist im Silvester wieder zu.
Und da schafft ihr beruflich jetzt komplett vom Privaten zu trennen?
Stimmt überhaupt nicht. Du fängst immer wieder an zwischendurch. Da muss ich jetzt mal leider sagen, doch, da muss ich mir so mal auf Schulter klopfen, da können Sie mir jetzt deinen Satz sagen. Kannst du deine Mutter fragen oder so? Ich sag, kannst du deine Frau fragen oder meine Frau fragen? Du bist der Erste am Abend zu stehen, mal sagt, ja, das hier mit dem Sohn so, das kann aber jetzt auch nicht so gehen. Warum hatten die jetzt schon wieder frei gehabt? Oder was ist denn da? Und warum machen wir denn Sohn so jetzt? Und dann denke ich immer, meine Güte, lass doch einfach jetzt mal hier einen reinknallen. Das ist doch auch schön.
Ja, dann gehen wir schon mal die Pferde durch.
Ja, nochmal, das ist ja schön, weil was mich immer wahnsinnig langweilt, sind irgendwelche Erfolgsgeschichten, wo alles so, ne, haben wir das gemacht, haben wir das gemacht, haben wir das gemacht. Ich versuche seit 14 Jahren ein intelligentes Unternehmen zu gestalten und es sind so viele Dinge, die ich wiederholen muss, neu machen, neu starten, überprüfen.
Funktioniert nur mit Fehlern und Reibereien.
So immer in einer Tour. Also deshalb, und ich bin manchmal so genervt bei Panels, wenn dann Leute so erzählen, ja, hier meine Erfolgsstrategie, dann musst du das machen. Und wenn ich immer sage, 1+1 ist halt bei uns nicht immer 2, weil wir haben so viele unterschiedliche Faktoren.
Ja, auch wenn du
unter anderem auch den Menschen dabei. Das ist in der Konstellation sind wir da bärenstark. In der Konstellation sind wir da bärenstark. Also und es gibt immer wieder. Deshalb bin ich sehr froh, dass ihr eben auch da euch noch nicht ganz einig seid. Sehr schön.
Toll. Wo hast du den größten Respekt nach wie vor deinem Vater? Also wo würdest du Schnauze halten? Ab welchem Punkt?
Schnauze halte ich nie. darum geht's aber nicht. Ich habe tiefsten Respekt vor meinen Eltern gemeinsam. Und vor allen Dingen von meinem Vater, weil mein Vater innerhalb von 2 Jahren mit 17 und 18 beide Elternteile verloren hat und stand dann mehr oder minder alleine da. Der Großonkel, also mein Großonkel, sein Onkel hat den Laden dann für kurze Zeit übernommen, während er seine Wanderjahre fertig gemacht hat und dann kommt er in den Laden zurück und er hat eben keinen Ansprechpartner gehabt für offene Fragen und hatte keinen zum Streiten und keinen zum Ausdiskutieren, so wie ich das hatte. Und
auch keinen zum Kacke finden, um sich selber zu finden. Ne? Auch
richtig,
das gehört ja dazu.
Genau, das ist auch eine Selbstfindungsphase für beide Generationen. Ja. Und er hatte die Chance nicht. Und davor habe ich gemeinsam mit meiner Mutter, und davor habe ich einen extrem tiefen Respekt. Und auch einen extrem tiefen Respekt ist für die Anfangszeit. Ich meine, meine Eltern hatten früher 6 Tage die Woche geöffnet. Und die haben Frühstück gemacht, die haben Mittagessen gemacht. Meine Mutter hat gebacken, es gab Kaffee und Kuchen nachmittags für Ausflügler. Und es gab ein Abendessen, also 4 Service am Tag, 6 Tage die Woche. Und ich bin jetzt 27 Jahre im Beruf und mache meinen Beruf immer gerne und habe nie über Arbeitszeiten gemeckert, immer Vollgas gegeben. Aber da hätte ich auch keinen Bock drauf gehabt. Wobei ich trotzdem dabei sagen muss, ich glaube, früher waren viele Umstände doch etwas einfacher.
Und du hast auch früher, glaube ich, etwas einfacher Geld verdient als in der heutigen Zeit, um glaubst da zwei du? Positive Dinge rauszunehmen. Aber ja, die Ackerei ist natürlich hardcore von
morgens. Schwarzgeld war früher einfacher.
Das habe ich jetzt nicht gesagt. Gastronomen, kein Schwarzgeld.
Nee, das machen die nicht.
Richtig, nein.
Hab ich auch noch nie gehört.
Das habe ich auch nicht gehört.
Trinkgeld wird ja auch versteuert. Und das war mal.
Nee, ist frei.
Ein Trinksekt vielleicht. Und was wo zollst du, Sascha, uneingeschränkt Respekt?
Wir haben uns auf der Hinfahrt im Zug nochmal kurz unterhalten und er hat zwar meistens das Ding auch voll Ohren gehabt, wo er mich nicht verstehen konnte.
Ich hab Fiete gehört.
Da musste ich ihm anklopfen, dass er das mal rausnahm und wir konnten sprechen. Dann haben wir also so einige Sachen gesprochen und dann hat
Noise
er erzählt,
Reduction nennt
was,
sich das.
Ja, was er gerade noch nebenbei gemacht hat und so weiter. Und da kommt jetzt da hier von der Doppelseite von uns und da kommt das und da war das und so weiter. Und da habe ich ihm gesagt, Sascha, finde ich ganz toll, wie du das mit den, wie heißt das, Social Media, glaube ich, ne? Facebook, Instagram, Facebook, der ganze Voll, ja. Und ich habe das anders gemacht früher. Nach einem Jahr hatte ich eine Radiosendung, 20 Jahre lang, habe ich jede Woche ein Kochrezept gemacht. Das hat dann jemand gehört, der Fernsehen macht. Da kam damals Sat.1 in NRW. Und dann habe ich ja so 8 Jahre lang Sat.1 gemacht. Und auch so Kochtipps, aber immer nur so 8 Minuten, 10 Minuten Sendung. Und daraus entstanden sind insgesamt 33 Bücher. 6 haben wir gemeinsam gemacht.
Wirklich?
Ja, ja. Und mit einer Auflage von über 2 Millionen. Und weil ich habe meine Bücher bei Aldi verkauft. Und wow. Das sind so viele Sachen. Dann haben wir eine Gewürzserie gemacht. Da habe ich eine Currywurst bei Aldi gehabt. Eine Gewürzserie bei Aldi und solche Sachen. Alles. Dann haben wir die Welt am Sonntag, ich alleine angefangen. Dann haben wir sie gemeinsam gemacht. Also der Sonntag ist eine Kolumne. Über 12, 13 Jahre mittlerweile. Jetzt macht er sie alleine. Mache ich nicht mehr. Dann
gibt's Schreiben?
Ja. Ja, also ich habe Rezepte gemacht in der Welt am Sonntag. Und das haben wir jetzt ein bisschen geändert über kulinarische Themen aus der Gastro.
War das Thema,
ja,
es gibt jemanden, der schreibt.
Keine Ahnung.
Wasser in der Gastro.
So. Ja, das ja,
aber sag mal, was wird da so
jeden Sonntag, Welt am Sonntag. Wir gehen total nach der Saison. Es hat angefangen von Küchenausstattung über Einmachen, Essige selber ansetzen, Zerlegung, Haltbarmachung. Jetzt sind wir bei Saisonalen. Letzte Woche haben wir über Brennnesseln gesprochen. Wir haben über Erdbeeren gesprochen. Und immer kleine Rezepte dazu.
Das kannst du alles.
Ja, das ist ja mein Job. Also kochen kann ich tatsächlich. Sonst kann ich nicht viel.
Ja, gut, hat für mich nicht gereicht, ne? Also an der Stelle muss ich da, ich will nicht drauf rumreiten, aber
wow. Aber wir haben jemanden, der schreibt, ne? Also er spricht das telefonisch durch und er schreibt dann, haben wir einen Superman, der das macht. Der macht's gut.
Läuft hier, wie super Zuspiel hier.
Da hat er sich aber hier fürs Auto geschmissen, das, der alte Rehbock.
Ja, und da habe ich ihm gesagt, dass er, was er heute macht, das ist das, was ich damals gemacht habe, um, wie gesagt, wir liegen in Düsseldorf, Wuppertal, Essen, genau im Dreieck, wie Mercedes-Stern, mittendrin und da. Und da muss man eben halt gucken, dass wir da erstmal Leute hinkriegen, weil die Einheimischen, ne? Das war, also, da kann ich dir ganz sagen, das war so.
Wie heißt das Dorf?
Fellbert.
89.000 Einwohner.
89.000.
Ja, sicher.
Hä?
Alle Schlüssel, alle Schlösser, die du zu Hause hast.
Die meisten.
Zu 90% sind aus Fellbert. 100%.
Schließsysteme für Porsche.
Das und heißt doch so.
Mercedes. Abos sind die.
Oder wie heißt das Schließsystem?
Nee. Aber du hast in Fellbert hast du große Firmen. Die kann ich jetzt nicht nennen. Aber ich sag mal.
Warum denn nicht?
Für Ford, für Porsche, für Mercedes, die Schließsysteme, die Clipsysteme. Der ganze für Tresore weltweit, das kommt fast alles aus Fellbert.
Krass.
Statt der Schlösser und Beschläge.
89.000.
Ja, dann muss ich mich in aller Form entschuldigen, weil ich dachte wirklich, dass ihr da so auf so einer Durchfahrtsstraße seid.
6 Stadtteile und wir leben in einem, der ist wir liegen zwischen 2 in einer Landstraße. Und wenn du die meisten Kollegen, Freunde, die uns besuchen, kommen zum ersten Mal und fahren dann von der Autobahn runter und fahren dann so ins Tal rein, da ist halt wirklich nichts mehr und fährst an der Straße und ich sage, das ist ja so idyllisch, wie viele Einwohner habt ihr? 300, 400? Sag ich 89.000.
Ja.
Aber es ist halt auf eine extrem große Strecke. Deswegen auch dieses, wir grenzen an Wuppertal, Bochum, Düsseldorf, bla bla bla. Weil es wirklich so ist.
Da musst du, aber warst du offensichtlich noch nicht dort. Ne?
Nee, ich habe letztens abgesagt, ich war eingeladen und aber wie so oft ist einfach mein privater Kalender auseinandergegangen.
Und der geht auch immer vor.
Und in der Not geht manchmal auch der private Kalender definitiv vor. Also da bin ich mir inzwischen sehr, sehr treu. Weil das bringt nichts, wenn ich selber nicht mit dem Herzen oder mit dem Kopf dabei bin. So, dann gibt es manchmal eben andere Verpflichtungen, die man sich auch gerne stellt, vor allen Dingen inzwischen bei mir. Ich mache es ja wirklich gerne. Aber wir haben ja noch ein paar Jahre. Also ich bin ja noch nicht raus.
Vielleicht ist es nochmal lustig, dabei zu sagen, diese Radiosendung, die ich gemacht habe.
Ja, wollten wir eh quatschen.
Das war auch ein Thema. Da kam der Moderator und ich habe dann gemacht, irgendwie ein Gericht.
Ja.
Und ein Mikrofon an die Pfanne gehalten, ein Mikrofon habe ich hier umhängen gehabt.
Hörst du
und
das,
ein
Lukas?
Mikrofon hatte er. Und dann haben wir darüber gesprochen, was wir machen. Und dann passierte mal irgendwann, dann rief er mich, die Sendung war immer sonntags morgens, so um 9:30, bevor die Leute in die Kirche gegangen sind. Und dann rief mich der Redakteur an und sagte, Mensch, ich habe für Sonntag gerne Sendung. Freitag, als wir Router hatten. Ne? Da ich sag, okay, komm vorbei. Ne? Ja, was habe ich gemacht? Ich habe so ein paar Bierdeckel genommen, habe die in Wasser geschmissen, ne? Und habe ein paar Zwiebelschalen da liegen gehabt und so weiter. Hab ein bisschen, gesagt, was machen wir denn heute? Ich sage, wir machen Zanderfilet, gerahmt in einem Riesling, also in Rieslingsoße gerahmt. Und dazu machen wir dann, wie gesagt, noch das gebratene Zanderfilet. Und hatte, was sind die Zutaten denn? Ich sage, lass mal jetzt mal raus, kannst mal schneiden. Fangen wir doch mal von vorne an. Dann haben wir also, ich glaube, 7 oder 8 Mal das Ding machen müssen, bis der begriffen hatte, was ich gemacht habe. Habe ich die Bierdeckel genommen, habe die gesagt, ihr seid so Pfeffermühle. Ich sage, leicht mit weißem Pfeffer, leicht mit ein bisschen Salz gewürzt, dann leicht meliert auf der Haut. Ich sage, in der Pfanne kommt ein bisschen Butterfett rein, dann brate ich die auf der Hautseite an und dann brotschelt hier auch so schön der Bierdeckel dann. Ne? Und dann habe ich das Kraut gemacht und so weiter. Ich erzähle die Geschichte jetzt nur ganz kurz. Sonntags morgens kam ein Ehepaar bei mir rein, so gegen 12, hatten die reserviert. Herr Stemmig, auf dem Weg zur Kirche morgen habe ich das Gericht gehört mit dem Zanderfilet. Nee, sagte, mir kam der Duft aus dem Radio entgegen. Wenn du wüsstest, da ein Bierdeckel gewesen wäre, ne? So haben wir damals Radio gemacht, wenn da ein Notfall war. Ne?
So, Lukas, hörst du das? So, weil seit in meinem Podcast ist ja wie Radio nur besser bezahlt. was? Ist er. Aber was die hier inzwischen für einen Aufwand machen mit der Soundqualität, ne? Und hier mal kochen, die brutzeln, die Atmosphäre, das Mikrofon, dürfen wir alles nicht. Ich würde so gerne hier jedes Mal kochen, aber ich darf das nicht, weil hier dürfen wir schon gar nicht mehr essen.
Ja, doch, darfst du wohl, hab ich
ja, 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 aber das würde ich so, aber kommt ja nix. Apropos, kommt nix. Ich sehe da hinten eine schöne Tüte. Ist da was kulinarisches Gastgeschenk dabei?
Natürlich, von uns beiden.
Ja, her damit.
Ja, Logo.
Her damit.
Haben wir extra uns auch für Sebastian?
Nee.
Doch.
Doch, okay, mach.
Guck mal, hab meine Frau extra ein Kinderpapier verpackt.
Ach, herrlich.
Ist das gut?
Ist das alkoholfreier Gin?
Nee.
Hm? Alkoholischer Gin?
Ja.
Warum muss jede Bumsbirne heutzutage Gin machen?
Wir machen das schon seit 6 Jahren, ja. Nicht jede, aber das ist halt. Hätte ich das Pulver reinbringen sollen, irgendwas nimmst du wieder und dann magst du Gin.
Ehrlich.
Kleine Brennerei bei uns um die Ecke, machen wir mittlerweile seit 6 Jahren 3 Botanicals drin. Frischer Koriander, Limette und Wacholder aus der Toskana, Ende Gelände.
Fadi, was hast du damit zu tun? Oder ist das für dich
modern? Ist das die Vorstellung des Erbes, weil er Wein gemacht hat?
Und das ist noch zündig für dich.
Vielen Dank.
Gerne, aber das ist nicht alles. Guck mal hier.
Ich hab's dann vermarktet.
Clever Wurst.
Oha.
Blutwurst. Kann man die braten?
Ja, die kannst du auch so, die kannst du braten. Außen knusprig und cremig. Das ist die auf unserer Karte steht. Die
bleibt knusprig.
Die bleibt knusprig.
Melieren oder nicht melieren?
Melieren. Den scharfen Butterschmalz. Dazu haben wir unsere luftgetrockneten Mettwürstchen. Alles vom lokalen Metzger mit Schwein. Und Düsseldorfer Senf. So. Ich habe extra so gemacht, man kann das aufmachen und hier reindippen.
So, und das ist, und
der die kommt Geschichte jetzt, erzähle ich euch nachher mal, aber das mache ich ohne
Mikro. Aber da kommt Folgendes dazu, hat er jetzt nicht gesagt. Die Rezepturen sind von meinem Großvater, von seinem Urgroßvater, also der zweiten Generation, weil da hatten wir noch eigene Schweine, eigene Kälber. Wir haben noch eine Landwirtschaft dabei gehabt, heute teilweise Golfplatz. Haben wir verpachtet an den Golfplatz, den ich selber gegründet habe.
Natürlich.
Und, aber wie gesagt, die Wurstrezepte.
Die Düsseldorfer Seite.
Wir haben danach haben wir anschließend einen Metzger genommen vor Ort, ja. Weil wir hätten eine Wurstküche bauen müssen, Schlachthaus bauen müssen und sowas mit den ganzen EU-Vorschriften. Und dann haben wir einen Metzger genommen, der nach den Rezepten für uns die Wurst macht.
Toll.
Sauber.
Wirklich toll.
Ja, haben wir ein bisschen was Regionales mitgebracht. Wie gesagt.
Also ihr hinterlasst da definitiv in euren Fußabdruck. Richtig? Ach komm, ich mach das später auf. Aber die Wurst können wir jetzt essen oder
ist ja,
die?
Bitte, ja, bitte, ist für euch.
Wir kriegen gleich noch was.
Was denn?
Ich sag's nur. Ich habe nur gehört.
Aber so eine Mettwurst mal eben reintippen, ja, in Düsseldorfer Senf. Nein, es geht nicht um mich, es geht um euch.
Nein, zum Probieren. Bist du
Vegetarier? Nee,
gar nicht.
Ja.
Aber trotzdem ahnungslos.
Warte. Eben, das kommt dazu erschwerend.
Ja. So, bitte.
Weil es eben kurz angesprochen worden ist, das Thema, Thema Social Media hat dein Vater eben kurz angehauen. Du selber hast gesagt, dir geht's auch ein bisschen auf den Sack, Sascha, ne? Also die Selbstbeweicherung der Branche hast du es genannt, durch Instagram und Co. sich selbst feiern lassen und du sagst ja eher, wir sind Küche, wir sind Gastgeber, das muss lang.
Ja, es hat ein bisschen früher angefangen, ich muss ein bisschen zurückgreifen. Also ich bin, man darf das jetzt nicht falsch verstehen, ich bin unglaublich glücklich, vor allen Dingen für unser Team, und das sage ich auch nicht nur so, es ist so, ich stelle unser Team immer in den Vordergrund, das habe ich immer getan, werde ich auch immer tun, weil keine Sau glaubt dir, dass das eine One-Man-Show ist. Und wir haben in Corona, haben wir von jetzt auf gleich umgeschaltet und haben echt Vollgas gegeben mit Takeaway und so und haben uns da wirklich sehr erfolgreich über Wasser gehalten, dass wir alle Mitarbeiter behalten konnten und bla bla bla, aber darum geht's jetzt auch gar nicht, sondern danach ging die Gastronomie, die Branche wieder so weiter. Es gibt mittlerweile aber, es gibt so viele Restaurantführer. Jetzt ist wieder einer dazugekommen und vor 2 Jahren wieder einer.
Okay, ja.
Es gibt, ja, ich meine, letztes Jahr, zuletzt jetzt, oder dieses Jahr, glaube ich, macht der Falstaff jetzt auch schon Restaurantführer.
Ist das so?
Ja, ein Geist. Okay. So, und es gibt jetzt so viele und ich bin selber, Wir haben tolle Auszeichnungen. Mein Vater, meine Mitarbeiter und ich, also alles super. Aber du blickst doch mittlerweile nicht mehr durch. Also wir haben so viele Restaurants des Jahres und Köche des Jahres und jetzt gibt's schon Quoten, hast du manchmal das Gefühl. Und ich habe manchmal das Gefühl, unsere Branche, gerade auch die jungen Kollegen, da geht's nur noch um Instagram, um noch krassere Teller und es geht gar nicht mehr um den Gast. Es geht nicht mehr um das, was auf dem Teller liegt. Es geht nicht mehr um Bewahrung des Handwerks. Das merke ich immer wieder, wenn wir auch schon mal junge Köche haben, die vorher irgendwo waren und zu uns kommen. Und wir kochen jeden Tag Personal, also Mitarbeiteressen, essen gemeinsam, jeden Tag, unter der Woche einmal, weil wir da nur am Abend geöffnet haben. Und am Wochenende, mittags und abends. Und das ist richtig leckeres, geiles, gutes Essen. Und das fehlt den jungen Kollegen so krass am Handwerk. Und das macht mir manchmal echt Sorgen.
Was ist Handwerk?
Ja, Handwerk ist, koch mal einen Sauerkraut, mach mal einen Erbseneintopf, mach mal einen Kartoffelgratin. Also Dinge, die alltäglich sind.
Waren, die sind nicht mehr alltäglich.
Mach
mal vernünftige Bratkartoffeln.
Es ist halt so, und das ist so, es geht immer nur noch um Plating und ich lass mich ja auch dazu hinreißen. Ich kann mich von nichts freisprechen. Also, ne, auch wir fotografieren gerne mal unsere Teller und so, aber es wird halt immer weniger, immer reduzierter und wir haben, ich kann dir das gar nicht sagen, irgendwie ist mir das alles so, wirklich, es wird so, ich kenne keine Branche, die eigentlich, ich meine, ein Pflegedienst, der hat einen deutlich größeren Stellenwert als wir in der Gastronomie, weil die deutlich wichtigere Dinge machen. Ich rette ja kein Leben. So, wir machen was Schönes, keine Frage. Aber diese Selbstbeweihräucherung in unserer Branche finde ich echt schwierig. Und ich auch kann mich nicht davon freisprechen. Ich sage, ich fahre auch gern zu diesen Treffen hin. Wir hatten damals einen wundervollen Abend in Frankfurt. Das war wunderschön. Wir haben einen Megatisch gehabt. Und ich habe auch wirklich viele Bekannte und gute Bekannte in der Branche. Freunde hat man nicht viele. Das war ein toller Abend, aber ja. Damit hast du angefangen, haben wir den Empfang sogar verpasst.
Nein, doch.
Das war ein toller Abend.
Kevin Fehling hatte so die Lampen an, wir hätten keine anderen Frauen gebraucht.
Wir waren ja den hochgetragen haben.
Also es war wirklich mega. Wir haben tolle Kollegen gehabt. Und ich finde diese Branche einfach so schön. Und diese Branche hat noch viel mehr, weil wir sind alle Gastgeber, wir sind Wirte, wir sind Gasthäuser. Und auch wenn du 3 Sterne auf dem Teller nagelst, bleibst du trotzdem im Gasthaus, weil du machst das für die Gäste mit einem Lächeln und mit Herzblut und für die nachfolgende Generation Mitarbeiter, die du vielleicht dabei hast und denen das mit auf den Weg geben kannst, weil es doch so wunderschön ist, in einem Restaurant zu sitzen. Und ich, wie gesagt, seit 1, 2, 3 Jahren, muss ich sagen, hinterfrage ich viele Dinge einfach mehr, weil mir das einfach, ich sage auch immer mehr Veranstaltungen ab, weil ich einfach mittlerweile lieber entweder im Laden bleibe oder auch gerne mit meiner Frau und meinen Kindern einfach was mache.
Glaubst du, du würdest auch so denken in dieser Branche, wenn du nicht die Erziehung und das Vorleben, also das Vorleben des Handwerkes deines Vaters hättest? Weil du hast ja schon sehr tradierte Werte.
Ich habe sehr tradierte Werte, ja. Und diese tradierten Werte sind aber letztendlich der Spiegel dieser ganzen Geschichte jetzt, dass ich meine Wertigkeit allein durch Corona, weil wir haben 6 Tage die Woche Takeaway gemacht, waren dann immer abends um 19 Uhr durch. Und ich habe jeden Abend mit meiner Familie gemeinsam gegessen, also auch mit den Senioren und den Kindern. Und war jeden Abend zu Hause am Sofa und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Serie geguckt. Und wir haben einen neuen Schwung, einen neuen Drive und Umdenken aus dieser ganzen Geschichte mitgenommen. Und nachdem wir das manifestiert haben in unserem Betrieb, dass wir einfach tipptopp Arbeitszeiten haben, 32 Urlaubstage, 4-mal im Jahr den Betrieb schließen, weil ich gesagt habe, ich muss doch schaffen, bei all der Arbeit und Organisation, die ich mache bei uns im Betrieb. Und auch da gab es zwischen uns beiden immer Diskussion. Wir schließen jetzt einfach 4-mal im Jahr den Laden. Natürlich in Rücksprache auch mit meinem Steuerberater. Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter ist der Laden zu und ich fahre Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter und wenn es nur 4 Tage Holland sind oder sonst irgendwas, fahre ich mit meinen Kindern weg, weil ich die Zeit mit denen haben will und denen auch die nötige Zeit geben möchte. Und ich habe mich selbst hinterfragt, wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir was falsch gemacht. Dann muss ich was anderes machen. Dann muss ich einen Imbisswagen aufmachen oder sonst irgendwas.
Fadi, was sagst du dazu?
Das sehe ich ganz genauso. Aber das hat also die Zeit mit sich gebracht. Und wie Corona kam, muss ich sagen, hat der Sascha also einen Job gemacht, der wirklich sensationell.
Nicht ich, wie alle.
Ja, nein, du hast die Ideen gehabt. Du warst der Ideengeber für diese Sachen. Wir haben also innerhalb
ja, von als der Unternehmer, der auf dem Papier stehen muss, was tun.
Vor drei Tage, 4 Tage danach hatten wir schon diese Styroporschaden oder sowas, sondern wir hatten vernünftiges Aushausgeschirr, was da so wieder verwertbar war oder eben halt kompostierbar war und so weiter alles. Und diese ganzen Sachen, der hat Foodtruck vor der Tür gehabt, wir haben einen Eiswagen vor der Tür gehabt und solche Sachen. Also er hat also wahnsinnig viele Ideen gehabt. Und das finde ich toll, aber ich wollte vorhin dazu sagen, wie er sagte, die Gastronomie, wie sie sich entwickelt hat. Ich selber esse ja nun mal auch seit über 50 Jahren in der gehobenen Gastronomie. Sieht man mir nicht an, aber ich esse gerne. Und ich habe auch die Zeit mitgemacht.
Kein Widerspruch.
Ich hatte die Zeit mitgemacht, 5-Mark-Stück kennen wir alle noch, bisschen größer als ein 2-Euro-Stück. So, und dann hast du also irgendwo eine Gänsestoffleber bestellt. Oh. Die kriegtest du in eine Größe eines 5-Mark-Stück, so einen Zentimeter hoch ungefähr. Und da außenrum waren dann 6 verschiedene Fruchtpürees und 6 verschiedene, nochmal zusätzlich verschiedene Fruchtgelees. Ich traue mir zu, dass ich ein bisschen Ahnung vom Essen habe, vom Geschmack und allem drum und dran. Aber damit bin ich da nicht mehr klargekommen, mit dem kleinen Stückchen Gänseleber. Da hätte ich dann so eine Portion gebraucht. Die hätte aber nicht gepasst. Mhm. So, und das ist eben halt, dass das heute, wo man sagt, und das, was er dann auch gemacht hat, und das hat er auch in der Zeit bei uns eben halt noch stark verwirklicht, dass er gesagt hat, weniger ist mehr. So, und wir haben heute keine Gänsestopfleber mehr, sondern wir haben eine ungestopfte Gänseleberterrine. Und da hat er 2, 3 Komponenten bei und die Leute feiern das.
Apfelmus.
Auch wenn es die Zeit hergibt.
Für mich immer das beste Apfelmus.
Nee, warum denn nicht? Ein Brioche dazu, ein bisschen Bittersalate und gutes.
Ah, Brioche schon zu viel.
Nee, Brioche ist geil, weil da kannst du drauf schmerzen, Leberwurstbrot.
Apfelmus, sehr gut.
Und ein schönes Gläschen.
Ja. Nein, aber eingangs, um auf deine Frage zurückzukommen, ich liebe diese Branche. Mein ganzes Leben dreht sich darum. Wenn wir irgendwo, mein kulinarisches Erbe dreht sich darum. Wir nehmen meine Kinder oder unsere Kinder, wir nehmen die mit zum Essen. Wir gehen wahnsinnig gerne essen mit der Familie. Wir haben gern Freunde da. Ich habe super viele nette Menschen in meinem Umfeld, die ich seit Jahren kenne in der Gastronomie. Wirklich gute Freunde, gute Bekannte, Leute, die ich sehr schätze. Ich finde aber das Allgemeine, nur mal von außen betrachtet, ich meine, wenn jemand mit der Gastronomie nichts zu tun hat und sieht, dass alle 1, 2 Wochen, Monate ständig 100 Beste, 50 Beste, noch einer keult sich einen oben drauf und da noch einer und hier noch einer. Ich finde das toll und zolle jedem meinen Respekt, weil wir ja auch davon profitiert haben. Es ist ja nicht so, als wenn wir von diesen Dingen nicht profitieren. Aber ich finde, es wird zu inflationär. Und was ich finde, ist, dass Konstanz nicht mehr richtig gewürdigt wird. Weil ich sage, jemand schnell hochfeiern lassen, das ist relativ simpel, aber das mal vielleicht 2, 3 Jahre zu beobachten und vielleicht auf lange Distanz mal zu gucken, wie schön es doch ist, konstant zu sein und vernünftig mit seinen Mitarbeitern umzugehen und was zu schaffen, was ein bisschen Nachhaltigkeit hat, das ist doch viel besser. Und ich finde, das sollte man ein bisschen hinterfragen mittlerweile. Das ist meine Meinung, muss keiner teilen.
Hat die Causa Jürgens bei euch irgendwas verändert? Ausgelöst, gesprochen, wurde bei euch da in der größeren, weil du gehörst ja eher zu diesem engeren Kreis, jetzt nicht von Jürgens persönlich, sondern von dieser gehobenen Sterneküche, oder ist das einfach so übergangen worden?
Schwierige Situation. Also erstmal würde ich mich unter Kollegen über solche Sachen nie äußern, das ist die eine Sache.
Es geht nur um die Kause.
Ich verstehe, was du meinst.
Es geht überhaupt nicht um die Vorwürfe, sondern es geht um die Kause.
Ich finde, das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Wenn das so ist, dann muss es so sein. Gar keine Frage. Also da müssen Konsequenzen da sein. Wir sind happy mit dem, was wir tun. Und wir haben viele langjährige Mitarbeiter. Und die neu zu uns kommen, bleiben auch lang bei uns. Und das ist eine schöne Geschichte. Und das fühlt sich gut an. Also identifizieren wir uns mit der Story so jetzt nicht.
Aber du kommst jetzt so eine 6-Tage-Woche, 4 Service am Tag bist, und das ist die alte Generation, ist noch ein ganz anderer Level, das sind nochmal gefühlt über 50 Jahre her, ne? Auch da bitte einfach mal grundsätzlich, ist schon eine andere Ebene, also was du kennengelernt hast, wie du erzogen worden bist, auch in der Berufswelt, als auch im Familienumfeld, denke ich, als das, was du mit deinem Sohn gemacht hast, auch als das, was du mit deinen Kindern machen wirst, oder?
Absolut.
Gibt es Dinge, die du jetzt gerne anders gemacht hättest, wenn du schon damals so weit wärst wie wir heute? Das hinterfrage ich mich ganz oft.
Also ich würde heute vom Kochen her gesehen, würde ich die heutige Zeit, die was die Technik hergegeben hat, würde ich mit Gewissheit übernehmen, weil das ist sehr viel und was da so diese Sachen, was man damit machen kann.
Mikrowelle und Dosenöffner meinst du?
Bitte?
Mikrowelle und Dosenöffner.
Dosenöffner, genau. Eine gute Mikrowelle, ja, und einen guten Dosenöffner, ne? Aber da würde ich mit Gewissheit einiges von übernehmen, und das finde ich auch toll, dass man das so eben halt macht. Wo ich heute ein Problem habe, ist im Moment, gerade nach Corona, habe ich festgestellt, dass in der Gastronomie sehr viele Restaurants hergehen und nur noch einen Service abends machen und dann nur noch ein einziges Menü haben. Mhm. So, und da ich gerne essen gehe, und ist mir persönlich ein einziges Menü ohne eine Alternative in einem Restaurant, ist mir persönlich zu wenig. Vor allen Dingen, wenn ich dann auf 4 Wochen
oder 6 Wochen... Im Kino guckst du auch nur einen Film an.
Ja, aber ich muss 4, 6 Wochen vorher reservieren und guck mir das Menü an, das Menü gefällt mir, und haben die einen Tag vorher ein neues Menü gemacht. Und da sind vielleicht 2 oder 3 Gänge drin, ich esse alles, aber meine Frau nicht, wo die dann sagt, vielleicht die 2, 3 Gänge mache ich nicht.
Aber eigentlich ein guter Punkt, ne? Also gerade, wenn du 4, 5 Wochen vorher reservierst
und auf ein Menü hin reservierst irgendwie?
Im Prinzip ja, aber dann sagen der Gastronom, sagt ja dann ganz klipp und klar, das Menü steht im Internet, hättest du 3 Tage vorher nochmal gucken können, ja, und jetzt sagen können, das magst du nicht und so weiter. Da bin ich also der Meinung, dass der Gastronom da vielleicht eine kleine Vielfalt hat.
Aber warum trifft er die Entscheidung, nur ein Menü anzubieten?
Weil viele Leute kein Personal mehr kriegen, das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, weil das im Moment nach Corona noch sehr gut funktioniert. Ich glaube, es hat in einer namhaften Zeitschrift, hat es voriges Jahr einen Leserkommentar gegeben, den hätte ich unterschrieben. Da nannte man dieses Thema Zwangsernährung. Und das hätte ich sofort unterschrieben. Weil ich glaube, dass das... ich fand den Artikel, fand ich also irgendwie gut. Und das ist also meine persönliche Meinung nur. Und nicht meine Persönlichkeit jetzt unbedingt als Gastronom, sondern meine Persönlichkeit als Person, als der, ich habe aber so einen schönen Spruch, ich habe in meinem Leben 2 Eigentumswohnungen verfressen und versoffen, aber nicht Streit mit den Mietern gehabt. Ne?
Und drehst immer noch mit dir rum, das ist geil.
Genau. Teil davon.
Das war schon lustig, das war auch sehr lustig.
Mit dem Balkon. Balkon hängt noch dran.
Mir kommt das gerade in den Kopf, weil du das Corona-Thema ein, zwei Mal kurz angesprochen hattest. Es ist ja immer wieder ein Punkt, über den gesprochen wird. Speisekarten auf QR-Codes, ist das jetzt langsam mal vorbei oder ist das oder wird das bleiben? Weil es ist ja wirklich, also ich kann jeden verstehen, der sagt, ich habe da keine Lust drauf. Es sieht so aus, als sei der ganze Tisch am Handy. Ich glaube, der Mitarbeitende bekommt nicht wirklich mit, ist jetzt ausgewählt worden oder sind sie auf Instagram. Tim, ich frage mal ausnahmsweise mit Tim an. Wie siehst du das?
Genau, das ist eine Frage. Ich gehe manchmal mit Leuten erst nicht mit einer Selbstverständlichkeit bearbeiten die immer noch schon ihr Handy und ich denke wirklich, dass sie SMS schreiben, Tindern oder sonst was machen. Und ich warte immer so, kann ich eine Karte haben und die, ja, hier. Und also ich kriege das gar nicht mit, ich wusste gar nicht, dass es schon so ein großes Ding ist. Kann ich nicht beurteilen, ich gehöre zur alten Fraktion, ich mag das gedruckte Werk, ich finde das schön, wir haben uns früher sehr viel Gedanken drum gemacht, wie ist der Druck, wie ist die Bindung, wie ist das Papier, was ist das, die Schrifttype etc.
Sind die Speisekarten sauber?
Sind die Speisekarten sauber, was nicht immer gelungen ist, aber man hat sich trotzdem Mühe gegeben. Eine Zeit lang habe ich auch Speisekarten gesammelt, weil ich immer was sehr Schönes hatte, was Haptisches. Also gerade wenn ich im Ausland war, Hongkong oder so, Schrifttypen oder solche Sachen. Meine Oma hat damals in meinem ersten Restaurant, die war nicht Buchbinderin, die hatte als Hobby Buchbinderei und hat dann mit ihren Kaffeeklatsch-Ladies die Karten gebunden und Buch gebunden. Die haben wir gelocht, wir haben die Gold geprintet. Also das war ganz, ganz, ganz liebevoll. Und ich war ein bisschen die Visitenkarte des Hauses. Es war so, ach schau doch mal, das war da sind wir in die Kommunikation getreten, neben den Mitarbeitern. Und ich persönlich habe eine Sehschwäche. Und ich finde halt, was eine leuchtende Speisekarte, das kenne ich von der Tankstelle oder von Mac ist. Und deshalb, ich mag das nicht wirklich. Aber heißt nicht, dass es eine Legitimation hat, Nachhaltigkeit etc. Wir wissen, wo es ist. Aber manchmal reden wir ja nur von Ästhetik und von schönen Dingen. Und eine Speisekarte auf dem QR-Code ist nicht ästhetisch und schön.
Ja,
das ist ja von Hensler.
Stimmt.
Ja, ne?
Ja.
Siehst du
talking about ästhetisch und schön.
Ich habe Sushi. Ich habe gerade 8 Mettwürste gefressen, ich kann vielleicht sagen.
Deswegen, und die Hälfte hast du gerade als
Sushi. Ja, habe ich gerade verloren. Ich bin pappsatt.
Ja, das ist gut. Dann bleibt mehr für den Gast oder die Gäste. Ist alles gut.
Außerdem bin ich ja mit Steffen befreundet. Deshalb weiß ich, das macht keinen Sinn, das zu essen. Das sieht schön aus. Komm, lass ein Instagram und dann kann es wieder raus.
ihr kriegt die volle Fischkrönung. Ihr seid heute wart beim Fischi.
Ja, mega.
Jetzt bekommt
Fisch ist immer gut.
Bekommt ihr vom Hensler.
Tim wird schon nervös.
Ja, aber Hensler schmeckt ja nicht nach Fisch.
Schmeckt
nach Mario und Teriyaki.
Ja, aber.
Ich gebe dir mal einen Teller drin.
Braucht er doch gar nicht.
Er macht das schon gut. Guck mal
hier. Macht er auch, sonst wäre er nicht so erfolgreich.
Für? Keine Ahnung.
Warum?
Fürs Foto.
Ey, ich bin auch erfolgreich.
Also ich habe doch nicht gegen dich gesagt. Ich sag doch nur, dass es ist, wie es ist. Er ist so erfolgreich damit, was er macht. Er hat doch seine Lücke und seinen Weg gefunden. Das ist doch mega.
Also
wie so viele.
Auf was einigen wir uns da mit den QR-Code-Dingern? Also soll jeder machen, wie er will? Und
ich glaube, dass das für die Systemgastronomie gerade auch, und das ist, glaube ich, da auch eine Relevanz hat, wo es schnell gehen muss, wo es auch mal schnell, und da kannst du dann effektiv auch an Mitarbeitern sparen. Und da ist das auch legitim. Aber ich finde, in einem persönlich geführten, gehobenen Restaurant, wo der Service dich in Empfang nimmt, dich zum Tisch begleitet, dann willst du nach dieser Ansprache und nach dem, was dort passiert ist, nach dieser Persönlichkeit nicht zwingend einen QR-Code ablesen, das meine ich damit.
Weil es schneller geht, ja, du hast vielleicht schneller die Information, weil du keine Serviceleistung mehr brauchst, dass dir jemand die Karte an den Tisch bringt. Aber ich gehöre zu den Leuten, ich habe neulich versucht, selber meine Einkäufe zu scannen. Also das Wort schneller in dem Zusammenhang mit mir und Scannen an der Supermarktkasse, weil es dann schneller geht, mehr Stau konnte ich in der kurzen Zeit gar nicht herstellen. Also bei mir wurde die Schlange immer länger, weil die Leute dachten, der hat ja nur 4 Artikel. Aber ich habe nachher 3 Leute gebraucht, die mir das System erklären. Also das macht ja so für mich überhaupt keinen Sinn. Lass lieber bei der Speisekarte bleiben. Manchmal.
Ich finde das Persönliche.
Ja.
Und das ist, da kann ich vielleicht noch was zu sagen.
Nein.
Und zwar, danke. Das Gespräch, danke. Schönen Tag noch, ne?
Ja.
Hast du jetzt genug Messwürstchen gegessen, kannst eigentlich gehen.
Oh, die Messe ist so geil.
Auf jeden Fall, ist das, wenn du eine Speisekarte hast und liest die Karte und du tauschst die am Tisch aus über die Gerichte und sagst, hör mal, das finde ich toll und so weiter alles. Da ist Leben drin. Da hast du also irgendwo Persönlichkeit und Leben. Und das hast du bei den anderen Sachen nicht. Möchtest du haben?
Was ist die größte Veränderung von der Gastronomie von gestern und von heute?
Wir waren essen bei einem Top-Italiener und ich habe gesagt, kann ich bitte die Weinkarte haben?
Ja.
Auf der Terrasse draußen?
Ja.
Dann kriege ich die ein iPad.
Ja.
Dann habe ich da reingeguckt, auf einmal patsch, ging nichts mehr. Habe ich ihn gerufen, Mitarbeiter, kam der, sagte, ich gebe ihm ein neues iPad. Kriege ich ein neues iPad. Reingeguckt, patsch, ging nichts mehr. Dann sage ich ihm, haben Sie eine gedruckte Karte da, die ich nehmen kann? Nee, haben wir nicht. Ja, Sie können aber gerne vorne am Weinschrank schauen. Habe ich zum Weinschrank geschaut.
Das ist schön.
Hab da geguckt und habe ich gedacht, was kostet der Wein? Kann ich nicht sagen. Haben wir nur elektronisch.
Ja.
Und das war's dann. Also wir kriegten keine Antwort auf Fragen für die Weine, was das war, welche, was das die kosten. Was das war, wusste ich selber. Mhm. Aber Preise gab's keine, weil er keine Karte hatte. Und das hat nicht funktioniert. Und
hast du denn was bestellt oder nicht?
Wir haben dann Weine bestellt, wo ich dachte, das sind wir so in der Preislage, die ich haben möchte. Ja. Weil ich nicht ungefähr weiß, was welche Weine kosten.
Aber ist dir das nicht aber egal, wenn du unterwegs bist, haust du nicht immer richtig auf den Keks?
Ich bin einer von den Leuten, der gerne gut isst und gerne gut trinkt, aber auch ganz gerne eben halt überschaulich bleibe. Ich bleibe auch gerne überschaulich.
Nee, aber was ist der größte Wandel? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, am Ende des Tages, auch der Podcast wird irgendwann ein natürliches Ende haben, weil wir reden immer vom Gleichen. Das ist wie Fußball. Am Ende des Tages, der Fußball, der heute gespielt wird, ist der gleiche Fußball, der vor 100 Jahren gespielt worden ist, mit derselben Leidenschaft, mit denselben Dingen. Er ist vielleicht ein bisschen schneller, die Hosen werden mal kürzer, länger, die Trikots größer, weißer. Es wird immer ein fanorientiertes Großereignis sein und ähnliches für mich eigentlich Gastronomie auch. So richtig, ich habe das extra weggemacht, damit man mich spatzen gehört von dem, was ich Sushi nenne. Dass ich eigentlich, seit wann gibt es Wirtshäuser? Historisch weiß ich es nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist also 12., 13., 14. Jahrhundert, sicherlich, da gab es so die ersten, also Wirtshäuser sind ja die Pausenstätten für die Pferde gewesen, wenn von A nach B geritten worden ist. Am Ende des Tages gibt es Essen, Getränke an Tischen und Stühlen und hinten raus wird was bezahlt. Und jede Zeit hat seine besondere Ebene, aber es muss ein Urbedürfnis des Menschen sein, genau diese Art und Weise des Genusses zu erleben, weil sonst würden wir nicht so unfassbar retardiert sein in dem, was wir eigentlich tun. Tellersprache verändert sich, Produkte werden anders gegart, die Auswahl wird größer, die Kreativität geht mal hoch, geht mal runter. Jetzt finde ich, sind wir gerade in der Reduktion der Kreativität, was ich sehr, sehr gut finde, weil wir uns wieder aufs Handwerk konzentrieren. Aber auch da wird wahrscheinlich jetzt schon die nächste Gegenwelle wieder vorbereitet sein. Also, aber man eigentlich
muss ja nicht exakt das Gleiche.
Aber allem, was gewesen ist, alles, was vielleicht die Zukunft bringt, und da ist das, was ich glaube, dass ein persönlich geführtes Geschäft, was mit dem Gast korrespondiert und den Gast auch wahrnimmt als Gast, das wird bleiben.
Und das ist auch eine, sicher?
Da bin ich mir sicher, ja. Das ist so eine Sache zum Beispiel, die ich damals dem Sascha von Anfang an gesagt habe, dass ich das weitermachen werde, wie das gemacht. Mein angenommener Sohn. Dass ich das so weitermache, wenn wir in Urlaub sind, nämlich so einen Kalender aus dem Restaurant nehme ich mit nach Sylt. Und wir haben einen Anrufbeantworter, der ist besprochen, dass die Leute Reservierung draufsprechen können. Und ich höre die auf Sylt einmal morgens früh, wenn meine Frau abwischt, morgens früh am Frühstück, höre ich den ab und rufe die Leute zurück. Das heißt also, wenn wir Urlaub haben, bei uns ist momentan bekannt, dass wir den Laden immer ausgebucht haben, schon seit Jahren. Und Leute, die reservieren wollen und können nicht reservieren, hätten wir nach unserem Urlaub ein Loch von ungefähr 2-3 Wochen, was wir da nicht gefüllt hätten.
Ja.
Und das fühle ich damit. Das macht mir persönlich nichts aus, weil ich behaupte mal, dass ich Gastgeber bin. Und das ist mir, also fällt mir nicht schwer, das auch für meine Gäste zu machen. Und wir haben jetzt in der Woche, Montags, Dienstags, Mittwochs, haben wir mittags geschlossen. Aber wir haben den Anrufbeantworter an, wenn wir nicht da sind. Wenn wir da sind, gehen wir ans Telefon. Und das fällt mir nicht schwer, ans Telefon zu gehen. So, ich kenne Kollegen, da kannst du morgens früh zwischen 10 und 11 Uhr anrufen, wenn du einen persönlich sprechen willst. Aber ansonsten kriegst du den ganzen Tag keinen mehr ans Telefon. Wenn die das so machen, wenn das so gut finden.
Also bei mir ist das so, dass du ungefähr zwischen 9 Uhr morgens und 11 Uhr abends mich nicht erreichst.
Mit Moment dich oder Reservierungsmöglichkeiten?
Nee, mich nicht. Ja.
Das ist aber ein anderer Paar Schuhe.
Ich wollte auch nur Witz. Also was ist jetzt wirklich ganz.
Ja, aber das war jetzt auch nicht witzig.
Du musst das war echt nicht lustig.
Nee. Witz 1, 2, 3.
Nee, wow. Also das ist der Flachwitz-Freitag kommt diese Woche von Tim. Weil das war wirklich.
Ja, ist ja gut, ich nehme es
mal aus. Das
Lukas, bitte schneiden.
Das war, nee, das wird überhaupt nicht geschnitten. Da machen wir T-Shirts draus. Ihr habt Donnerstag und Freitag geschlossen?
Donnerstag und Freitag geschlossen.
Wir haben Donnerstag, Freitag und im Frühling,
im Sommer,
im Herbst
und im Winter geschlossen.
Ja, Silvester zu. Und grundsätzlich Sonntag auch nicht so gerne.
Ja, nö.
Und auch nur Einfachbelegung.
Aber gehen im Fischi essen, wohnen im Jahreszeiten und bestellen beim Hensler Sushi. Läuft.
Ja, Moment, beim Hensler Sushi habt ihr bestellt.
Aber auf euren Wunsch hin. Ich komme gleich wieder.
Mich hat keiner vorher gefragt.
Wie geht das?
Ja,
dann macht eine Pause. Mach eine Pause, klar.
So, dann hau doch mal rein, Sebastian.
Habt ihr einen Sponsor für euer Sternrestaurant?
Nein. Wir machen das alles selbstständig.
Was ist denn ein Sponsor?
Mich. Ja, viele Sternerestaurants sind ja in irgendeiner Art und Weise.
Sponsert bei Audi oder was?
Wie bitte?
Sponsert bei Audi?
Zum Beispiel der Wasma? Nee, der ist Mercedes.
Und er ist gesponsert, aber das Restaurant ja nicht.
Na, es gibt auch viele Restaurants, aber die gesponsert sind.
Wir haben ja schon viele No's.
Ha? Welches?
Sascha, hilf mir mal.
Lavi in Osnabrück vom Rossmann, der hat bei mir gesessen und hat gesagt, ein, zwei Jahre, dann habe ich die Schnauze voll, ich stecke da jedes Jahr
5 Millionen rein. Oder dann nennst du halt einen Investor.
Gibt's nein, aber viele. Wir haben ja schon viele.
Sponsoring ist Werbung und Investor ist...
Naja, du sagst
Sponsoring
jetzt
auch Sponsoring, aber das Ding ist halt...
Der hat da jedes Jahr 750 reingetan.
Wir sind seit 1864 da an diesem Standort und wir haben ja immer nachhaltig Gastronomie betrieben. Und wir haben, was mich sehr erfreut hat in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren, wir haben immer, da haben Leute gesagt, es funktioniert nicht. Die haben gesagt, okay, man kann nicht so eine riesen Speisekarte fahren und dafür einen Stern bekommen. Haben wir bekommen. Mit Schnitzel und Blutwurst und Graupensuppe auch drauf. Dann haben die Leute gesagt, du kannst ja nicht 300 oder 350 Kuvert die Woche schieben mit 5 Auszubildenden in der Küche. Auch das hat funktioniert. Hm. Also man muss halt einfach, wenn es keiner probiert hat, mach's halt einfach mal. Aber Gastronomie an so einem Standort, wie wir den haben, wo alle mal sagen, es ist schwierig, da an irgendeiner Landstraße zwischen zwei kleinen Ortschaften, kein Hotel dabei und sowas.
Aber das drei Partnerhotels.
Kann nicht funktionieren, trotzdem ist die Bude voll.
Was sind denn Partnerhotels?
Wir haben drei Hotels, mit denen wir zusammenarbeiten.
Also wer bei euch essen geht, kann da vergünstigt schlafen.
Der kann
da
bis 20%, also Vergünstigung.
Wir
und das eine Hotel, der fährt sogar die Leute, wenn die bei ihm wohnen, zu uns runter zum Essen selber.
Ah, das ist ja nett.
Wir denken schon ein bisschen hinter die Tür, logischerweise, ne, weil wir eben kein Hotel
was
haben.
Was denkt ihr?
Bis hinter die Tür.
Ein bisschen nicht. Ich hab auch irgendwas Französisches verstanden.
Ihr
denkt, wer bis in Tür?
Ja.
Oder? Tim, denkst du nicht bis in Tür?
Nee, hab ich so. Boah, ich dachte, ich würde jetzt mal was lernen, aber.
Wieso isst du alles mit dem Löffel am liebsten?
Ich?
Ja.
Weil, nee, bei uns ist es auch so, ich finde, wenn du ein Gericht mit dem Löffel essen kannst, ist das pure Glück, weil du dann alles mit drauf hast. Und nicht irgendwie ein Stück davon, ein Stück hiervon, sondern wir haben eine ganz geile Anekdote, und zwar,
zwei schütteln richtig den Kopf und einer verdreht die Augen.
Du weißt es doch selber, Tim. Also als Koch isst man doch gerne mit dem Löffel. Also Löffelgerichte sind doch immer geil. Löffel rein, glücklich sein.
Tim nimmt alles mit dem hier.
Er nimmt den Finger, ich hab's gerade gesehen. Er hat einen Finger in der Soße gehabt, mit dem Finger Sushi gegessen.
Ist, mit den Fingern zu essen.
Ich finde es ja auch super.
Also bei mir ist es ganz schlimm, irgendwie so. Ich habe schon im Café gesessen, musste mir einen Tisch teilen und irgendwie mit so, ich war so im Gespräch und bediene mich da die ganze Zeit an dem Teller des anderen mit meinen Fingern. Und irgendwann merke ich so, ach krass, Alter, das ist ja gar nicht mein Teller, sondern wirklich der Teller von einem wildfremden Menschen.
Ach, du kanntest den nicht einmal.
Ich kannte den nicht einmal. So. Und ich habe einfach so, weil ich dachte, das ist Sharing. Sharing is caring. Und habe dann mich auch bei ihm bedient. Und er hat das aber mit sehr viel Humor genommen. Nee, ich habe nur den Kopf geschüttelt, weil du das jetzt versuchst, mit irgendeinem kulinarischen Intellekt zu verbinden.
Nein, es hat kein Intellekt. Gut, es hat einfach damit, dass
das bitte auch sein an der Stelle. Ja. Und dann sag doch nicht von wegen, oh, mich nervt es mit Messer und Gabel.
Nein, das habe ich auch nicht gesagt.
Das ist einfach geil. Manche Punch. Das ist richtig geil. Die besten Gerichte, das sind überkochte Nudeln mit Gulaschsoße, zerdrückte Kartoffeln Kartoffeln mit brauner Butter und Stibbe. Das sind alles solche Sachen, die man mit einem schönen Eintopf, ne, so, da ist, das geht halt mit der Gabel nicht. So, und deshalb, ich finde Messer, Gabel, also bestimmte Dinge ja, aber Soul Food oder Dinge sind geiler mit dem Löffel.
August 2020.
Da bin ich 100 bei dir.
Kurze Story. August 2020 waren wir, also habe ich,
bin ich 100 bei dir.
Ja.
Das finde ich, das ist das zweite T-Shirt für heute.
Ja.
Ich muss mir auf dem Niveau des Gesprächspartners, weil er weiß nicht, was Prozent sind. Hat er doch gesagt, er kann sich mit Zahlen nicht aus.
Ja. Also deshalb, wir würfeln das aus bei uns.
Ja, okay.
Nein, aber August 2020 waren wir im Tantris.
Lass der Tür.
Erste Mal und dann mit auch das letzte Mal war das letzte Jahr von Hans Haas im Tantris in München. Mega. Das ist auch so ein Laden, wo ich gedacht habe, unglaublich. So viel Couvert und auf dem Niveau so lange, ein absoluter Irrsinn. Wahnsinn. Und Haas ist auch noch ein Megatyp.
Ja.
Und er war auch noch da und wir haben an dem Abend dort gegessen. Und
viel von mir gelernt.
Ein Irres. Viel von dir gelernt, ja, das ist absolut. Ja. Der labert doch gar nicht so viel Scheiße, wie du, stimmt doch gar nicht.
WhatsApp hat er
gar keine.
Naja, auf jeden Fall Megatyp. Und wir haben gegessen und dieses Essen ist ja auch so, du ab dem ersten Gang, das ist einfach, das macht dich glücklich. Du verstehst es, du verstehst die Produkte, die Systematik, das schmeckt einfach nur irre geil. Und ich habe zu der Mona Rötig, die uns an dem Abend netterweise auch umsorgt hat, habe ich zu ihr gesagt, das sind so Gerichte, ich würde dir am liebsten alle mit dem Löffel essen, da brauchst du kein Besteck für. Und die hat das so geil gemacht und zwar erst ab diesem Gang habe ich kein Besteck mehr bekommen, sondern mir ist ein Löffel eingedeckt worden, ich habe zu jedem Gang Löffel gegessen. Da habe ich natürlich auch schon leicht einen Tee gehabt, wir haben schon schön ein bisschen was getrunken gehabt, gedacht, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen, ich ziehe das jetzt durch. Und habe selbst das Lamm, ich habe das komplette Essen mit dem Löffel durchgegessen. Und es war so gut, eine der besten Erlebnisse jemals in meinem Leben.
Ich kann das total nachvollziehen, bei Kevin Fehling werden bei mir keine Löffel mehr eingedeckt, weil sie festgestellt haben, dass ich die immer klaue.
Schön bei Kevin, stimmt,
der hatte mal, ich glaube, der hatte als Gastgeschenk Löffel hier.
Ja, dann klaue ich die Löffel.
Ja, stimmt. Stimmt.
Wobei ich da wieder jetzt in meiner jungen Generation, in der ich jetzt bin.
Warte ganz kurz, was?
Ja, ich bin auch noch jung, mit 72. Also ich habe zum Beispiel das Problem, wenn ich also in vielen Sterne-Restaurants essen gehe, da kriegst du also fast alles nur noch in großen Tellern serviert, die tief sind. In der Mitte hast du ein Gericht und dann kommt einer und gießt dir das an und du kannst quasi das komplette Menü durchessen mit einem Löffel. Und ich brauche also irgendwo bei einem Essen, brauche ich auch irgendwann einen Hauptgang, wo mal ein Stückchen Lamm ist oder ein Stückchen Rehrücken ist, was ich mir schneiden möchte und wo ich auch den Biss haben möchte und das essen möchte.
Ja, Schweinekohl esse ich auch nicht mit dem Löffel, klar, aber...
Aber das ist die Monotonie, auch der Führer muss man manchmal sagen, dass eben eine bestimmte Art und Weise des Kochens sehr auffällig gutieren und auch positiv bewerten. Jetzt, also ich nehme euch mal aus, aber da auch die gehobene Gastronomie ist ganz klar Moden und Trends unterworfen. Und am Ende des Tages mit den großen Tellern habt ihr angefangen, vor 50 Jahren mit der Nouvelle Cuisine, als es dann aufkam, große Teller wenig auf dem Teller.
Bei mir war immer viel drauf, komm ich an.
Ja, ja. Du bist der Beweis dafür, dass noch weniger auf dem Teller war, weil du die Hälfte selber nicht reingepumpt hast.
Beim Anrichten.
Ja, beim an
das muss noch runter, das muss noch runter.
Ja, das
so das, so geht er nicht raus.
Aber heute noch so, wenn er nicht in die Küche kommt. Er ist selten in der Küche, aber wenn er in die Küche kommt, geht er über alle Posten und probiert alles.
Aber ich denke da ganz viel drüber nach, auch über kulinarische Erziehung, ohne zu erziehen. Und es gibt so Dinge, die für mich so klar sind und die mehr machen und im kulinarischen Feuilleton wird immer wieder über Konsistenzen gesprochen und den Knusper und das Miteinander gegeneinander. Also, und ich war jetzt neulich in einem Restaurant, Platz 16, 17 der Pellegrino-Liste, also der besten Restaurants der Welt sozusagen. Das Restaurant ist weit entfernt eins der besten Restaurants.
Das sind die Top 50.
Genau. Weit davon entfernt, eines der besten Restaurants der Welt zu sein, aber es war sehr beeindruckend, San Sebastian. Da wurden eben Fische mit unterschiedlichen Fanggründen parallel auf dem Teller serviert, um dir zu erklären, wie unterschiedlich was die Lebensräume für einen Effekt haben auf die Konsistenz der Produkte.
Was sie gefressen haben, wie kalt das Wasser war.
Genau, also kaltes, warmes Wasser, steiniger, sandiger Untergrund, schlackig oder sonstig. Und dann einfach nur der Vergleich, dasselbe Produkt, nur unterschiedliche Lebensumstände. Und da gab es auch keine Soße, gar nichts dazu, ne? Und der Steinbutt wurde eben zerlegt in, keine Ahnung, 27 einzelne Bereiche von Nacken, Ohr, Backe, der Bauchlappen, die Rippen, das Ganze.
Auge.
Auge, eine Wachstumsdrüse, so, aber die war jetzt so pinnuckelig drin. Und ich habe selber mal ein Erlebnis gehabt, habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal erzählt, ein Chinese in England, da habe ich mir eine Peking-Ente bestellt und danach haben sie das Gerippe, also das abgezogene Gerippe, nochmal klein gehackt, in Stärke gewälzt, frittiert und dann so eine Chili-Knoblauch-Sauté irgendwie nochmal drumherum. Und dann solltest du die Knochen lutschen. Und das war für mich bis heute einer der geilsten Essmomente im Restaurant, weil es ging eigentlich um absolute Nuss-Totell-Verarbeitung. Also von A bis Z das gesamte Tier genutzt. Und dieser Genuss, das kennen wir alle, wenn wir die Ente zu Hause, Weihnachten oder so, dann ist da dieser halb abgerupfte Vogel, weil Papi das Ding doch nicht so geil tranchieren kann, wie er es im Internet sich abgeguckt hat. Und dann nimmst du diesen Vogel und dann nippelst du noch so an den Knochen rum und ziehst dir wirklich so das letzte Quäntchen an Geschmack raus und eben dieses Spiel. Nicht alles zart kochen, deshalb Sous Vide, ja, nein, manchmal macht es Sinn. Aber manchmal macht ein knackiger Biss mehr Freude als ein zarter Biss. Du hast vom Kalbstafelspitz erzählt. Vom Vitello Tonato, vom Kalbstafelspitz. Ich liebe kurzgebratenen Kalbstafelspitz. Das ist was ganz anderes, als wenn er gekocht wird. Wenn er gekocht wird, dann ist er zart, samtig. Und wenn er aber kurz gegart wird, also dann gebraten, dann knackt die Faser richtig auch. Und das finde ich toll. Das finde ich schön. Deshalb verstehe ich auch, dass du dich ab einer gewissen Ebene gelangweilt fühlst, ne? Weil du rein theoretisch wirklich jeden Gang auch mit einem Löffel essen kannst. Aber das sind zwei verschiedene Perspektiven. Du meinst den emotionalen Moment, dieses Wohlige, dieses Geerdete.
Das mag ich auch.
Und exakt, und du bist jetzt gerade in der Kritik
bei dem Löffel. Mit Gulaschsoße.
Bei dem
oder egal wie was.
Einerlei
perfekt.
Wir haben jetzt gerade einen knusprig gebratenen Kalbsbries mit marinierter Kalbszunge, Pfifferling und einer Café de Paris Buttersoße drauf. Ja. Im tiefen Teller. Der muss im tiefen Teller sein, weil du musst dieses Ding, wir decken auch gar kein Messer ein.
Aber ich hatte neulich ein Kitchen Impossible-Erlebnis. Ich glaube, ich verrate nicht zu viel. Ich musste Zunge kochen. Ich konnte diese Zunge nicht poolen.
Was meinst du mit poolen?
Kalt werden lassen?
Mhm. Ich habe die sogar abgeschreckt.
Auf keinen Fall. Kalbszunge muss bei Raumtemperatur auskühlen. Sobald du die anfassen kannst, musst du die abziehen. Das kriegst du nicht runter. Keine Chance.
Diese Beratung mal
kurz runter. Der Gunner zieht sich so fest, dann reißt du das Fleisch
nicht raus. Aber wirklich nur abtauchen, damit ich sie anfassen kann.
Nee, rausnehmen, ein bisschen ankühlen lassen und dann noch abziehen.
Vor die Tür stellen, Raumtemperatur. 20 Minuten warten, dann kannst du es abziehen. Wunderbar, wenn sie gar ist.
Herr Melzer, diese Beratung war kostenlos, ich hoffe nicht umsonst.
Oh, vielleicht mache ich doch nochmal einen Kochkurs.
So. Aber warum weißt du das nicht?
Weil ich der Meinung bin, dass ich früher, wenn ich Kalbszunge verarbeitet habe, dass ich sie abgeschreckt habe.
Und konntest du es verwechselt?
Hä?
Du hast sie mit Eier verwechselt.
Nee, ich bin sehr fest der Überzeugung, dass ich sie habe, dass wir sie raus aus dem Kochwasser, Tauchbad, also wie blanchieren, raus, kurz warten, rausnehmen und dann kommt die Restwärme, zieht praktisch die Zwischenschicht.
Kann sein, dass es funktioniert, aber ich
habe das
in meinem Lehrbetrieb schon gelernt, da war ganz klassisch Kalbszunge so in Madeira-Soße und sowas.
Ja.
Wir haben die immer auf dem Blech mit dem Möpper, also mit dem Möpper sag ich schon, mit dem Bukigani, alles was drin war, rausgestellt, ja. Viertelstunde, 20 Minuten dann reingeholt, Handschuhe an und dann kannst du die wunderbar abziehen und wenn sie gar ist oder nicht übergart ist, also wenn sie übergart ist, hast du das Problem, dass du die Fasern rausziehst und wenn sie natürlich untergart ist, reißt du auch durch den Druck auch, also wenn sie perfekt gegart ist, ist ja, ich sag mal, fast wie bei einer Kartoffel.
Hat nicht funktioniert. Also ich habe
geht wunderbar ab normalerweise. Okay. Kalb wie Rinderzunge, Lammzunge, immer das Gleiche. Weil wir verarbeiten tatsächlich relativ viel Zunge und viel Bries und Schwanz toll. Und sowas.
Ja. Gibt es irgendeinen Küchentrend, wo du wirklich sagst, ach, Killings, du. Gut, dass ich das nicht mehr mitmachen muss. Walter.
Der Küchentrend, den ich nicht mitmachen möchte. Ich hätte gerne nach wie vor, wie ich vorhin schon gesagt habe.
Walter, du musst näher ans Mikrofon, kriege ich gerade das Zeichen. Nein, nicht, da ist ja der Bauch dazwischen.
Nein, ich hätte von den Küchentrends her, ich finde, dass ein Restaurant auch eine Karte für den Gast haben sollte, dass das nicht nur ein Menü ist, sondern dass zumindest auch das Menü, wenn einer etwas nicht mag, dass der 2-3 Ausweichmöglichkeiten hast.
Ich meine jetzt kulinarisch, Essen, Geschmäcker.
Vom Geschmack her und so weiter.
Ja, Dinge, Produkte, wo du sagst, boah, ernsthaft, das ist doch Quatsch.
Ja, ich esse alles.
Findest du es in Ordnung, dass wenn gehobene Gastronomie, die für mich ja absoluter Trendsetter sein sollte, noch der Dekadenz frönt im Sinne von Edelprodukten, sowas wie importiertes Wagyu-Fleisch?
Also wir sind ja dafür bekannt, dass wir regionalen Produkten arbeiten.
Aber auch nicht nur, wenn ich das einwerfe, ohne Dogmen.
Ich wollte das gerade sagen, habe ich noch nicht fertig gehört.
Ja, lass ihn doch mal ausreden.
Dann macht er nie.
Ganzen Tag schon.
Einen kleinen Streit können wir doch schon mal jetzt.
Ja, dabei.
Den provozieren
jetzt,
wir.
Jetzt zünden wir.
Dann geht's
ja, aber wir haben nur die Stäbchen auf dem Tisch, keine Messer. Nein, aber wir, Wir haben zum Beispiel beim Schweinefleisch haben wir das Wuppertaler Sonnenschwein. Das ist ein Bauer, der darf das Schweine in Wuppertal züchtet, so wie wir es haben möchten, wie wir es lieben. Richtig schön durchmarmoriert und so weiter.
Und warum verdrehst du jetzt hier?
Und wir haben, nur so. Und wir haben aber gleichzeitig auch in Wülfrath beziehungsweise am Niederrhein einen Wagyu-Züchter.
Ja.
So, und da können wir, wenn wir die Möglichkeit haben, das Produkt auch in Deutschland zu züchten,
ja,
dann kaufen wir solche Sachen,
ja,
auch.
Jetzt habe ich aber einen Begriff erwähnt, das importierte Wagyu. Ich habe ja nicht die deutsche Landwirtschaft angehört.
Richtig, wenn wir das Wagyu nicht da kriegen können, weil er zu dem Zeitpunkt vielleicht keins hat, habe ich, glaube ich,
schon weg ist.
Ja, weil es aufgegessen worden ist, weil ich da war. Und das war dann eben halt auch manche Sachen, du kriegst dann auch wie beim Wagyu das gleiche, ein Steinbutt, den kriegst du nicht bei uns im Bach unten irgendwo, ne?
Nee, klar.
Also den müssen wir irgendwo auch aus Frankreich kommen lassen, aus der Bretagne oder aus der Nordsee.
Ja.
Und da haben wir auch kein Problem mit. Aber wir sagen das aber auch, wo es herkommt.
Das ist ein zweischneidiges Schwert.
Ich denke da oft drüber nach, weil am Ende des Tages jammern wir sehr oft über den Ausbildungsgrad unserer Mitarbeiter in Anführungszeichen. Da denke ich manchmal diese Menge an Informationen, die sie inzwischen verarbeiten müssen. Du musstest noch 3 Tiere auswendig lernen, Schaf, Schwein, Rind und dann noch ein bisschen paar Tiere auf 2 Beinen. Das war's. Und heutzutage gibt es so viel Subangebote und Züchtungsweisen und Rassen etc. Da ist schon sehr viel Information, die zu verarbeiten gilt. Und gerade in der gehobenen Gastronomie denke ich oft, naja, ihr seid ja nicht gehoben, weil ihr ausschließlich teure Produkte einkauft, sondern ihr seid ja gehoben, weil ihr besonders gut auch was mit Produkten machen könnt. Und das ist dann umso weniger ein Grund, um halt Importiertes einzukaufen. Und ich gehe jetzt nicht auf die brutale regionale Ebene. Und ich gehe auch nicht von einem Dogma aus. Aber ich finde das schon teilweise, das ist derzeitig, kennen wir alle hier, wie heißt der, Hamachi? Hamachi, der ist so ähnlich wie Fußpilz irgendwie. Also irgendwann hast du ihn mal gekriegt auf der Karte. Und inzwischen ist er halt überall. Und ich denke dann immer so, ja, aber Hamachi ist ja einer der langweiligsten Fische der Welt, gerade in der Qualität, in dem wir ihn bekommen. Warum essen ihn alle Leute? Weil er wieder nicht nach Fisch schmeckt. Und ich denke immer, warum? Langostino ist natürlich ein ganz tolles Produkt, aber bin ich jetzt ein geiler Koch, weil ich einen dicken, fetten Langostino 4-6er Sortierung für 18 Euro das Stück einkaufe und zubereite? Oder verstehst du ein bisschen, worauf
ich
hinaus
will? Ja, ich würde zum Beispiel auch, ich finde immer gut, und das macht der Sascha ja auch, das ganze Tier zu sehen. Das Tier, wenn du ein Rind hast oder ein Schwein hast, da gibt es so viele Möglichkeiten, da Produkte draus zu nehmen und auch zu verarbeiten, wo du eine interessante Karte draus schreiben brauchst und vielleicht gar nicht so unbedingt weit mit musst.
Was für euch ist der spannendste, hochgewerteteste Laden in Deutschland, also gastronomisch?
Also für mich gibt's, da musst du auch wieder unterscheiden.
Nein, tue ich nicht.
Das Restaurant, wo ich sage, wird absolute Höchstleistung geboten.
Ja.
Absoluter Mega-Niveau. Und ich feiere den Laden richtig, auch für alle, die es nicht hören wollen.
Ja.
Und vor allen Dingen auch die Menschen dahinter.
Ja.
Und ich versuche einmal im Jahr es zumindest zu schaffen, dorthin zu gehen. Das ist Sonora. Ganz klar.
Das habe ich mich schon aufgehört und da bin ich noch nie gewesen.
Unglaublich.
Was ist das
Düsseldorf
Sushi?
Was ist das? Wir vier. Sonora in der Eifel, Clemens Rambichler, und Magdalena Brandstätter Rambichler. Wir haben das Erbe von Familie Tietkes angetreten. Das muss
und Helmut war ein guter Freund von mir, um das Erbe anzutreten. Und in so jungen Jahren, wie der jetzt ist, wie alt ist der jetzt?
Clemens ist 35.
35.
Wir texten viel, wir telefonieren oft.
Ich mag Laden den so sehr. Den übernehmen für 1,5 Millionen
das noch umzubauen. Das ist ja meine Bucketlist.
Also, ich sag dir, Clemens ist auch vor allen Dingen, ich sag das jetzt, wenn der Clemens das hört,
nehme
ich vielleicht manchen so ihren Traum. Ich sag das aber, weil es vom Herzen kommt. Der Clemens ist ja auch ein kleiner Assi wie wir. Wenn wir abends nach später Stunde mal da sitzen, die Küche ist halb auf und hat ein Bier in der Hand, der ist so ein Typ und dann geht der danach so um 2 ins Bett, hat ein Kind, steht morgens um 6 auf, hat die Hütte mittlerweile gekauft, umgebaut. Und es ist für mich unfassbar, auf was für einem Niveau mit einer kulinarischen Intelligenz der kocht. Ich habe noch nicht viel in Frankreich gegessen, aber ich würde sagen, das ist der beste Franzose außerhalb Frankreichs.
Und der macht
unglaublich.
Na gut, dass er nicht in Italien rumwütet, ne, weil da hätten wir ein Problem.
Ja, da bist du es ja. Aber wirklich,
also schönes
Essen, Service, Küche, allein das Frühstück, die Ex-Benedicts, du kannst die morgens noch tunen. Du kannst da, ich meine, es geht nur um Dekadenz in diesem Restaurant, was die Produkte anbelangt. Du wirst den fettesten Kaisergranat. All das aber in einer geschmacklichen Tiefe, in einer Herzlichkeit, in einem Drumherum. Dieses Restaurant ist für mich zum Niederknien. Und die ganzen Menschen dahinter noch dazu. Es ist wirklich, ich erzähle jetzt jedem, der es nicht hören will, ist mir scheißegal, der Laden ist
nicht da.
Und ich bin besonders stolz, ehemaliger Auszubildender von mir ist mittlerweile Junior-Sous-Chef da. Und das freut mich auch ganz besonders, weil es ein toller Mensch ist und die beiden sich auch sehr, sehr gut verstehen in der Küche.
Und Vater, du stimmst zu.
für mich immer schon bei Herrn Schildkind
kulinarische Bucketlist.
Ja, dann lass uns das doch mal machen.
Ja.
Ja.
Was ist denn auf deiner kulinarischen, also außer
und
dieses...
Und Sebastian kommt aber auch mit.
Mal gucken. Was ist denn für dich momentan
State momentan bin ich ein bisschen lost, weil ich auch gerade nicht so gerne rausgehe. Also ich bin gerade so in so einer Cocooning-Phase. Mir reicht eine Bratwurst auf meinen Grill zu legen und dann Senf und ein Stück Brot dazu zu essen, bin ich happy. Bin ich sehr, sehr glücklich gerade. Also da ist jetzt...
Und auf der To-Do-Liste stimmen wir schon so lange.
Hä? Nö, da glaube ich einfach den schlechten Bewertungen, die man so im Internet findet. Das muss ich selber nicht erleben.
Hast du wieder welche geschrieben?
Ja, unter meinen falschen Account. Das Sonora in der Tat, weil das ist wie früher Hans Haas. Hans Haas war auch so einer der Köche, auf die sich irgendwie, warum auch immer, fast alle einigen konnten. Also wo immer gesagt
Hauser,
haben.
Hauser.
Bitte?
Hauser.
Karl-Heinz.
Ja.
Ja, aber Karl-Heinz war auch immer ein bisschen strenger dabei. Karl-Heinz war auch immer ein bisschen affektiert in bestimmten Situationen. Also auch so im Auftritt und dem Ganzen. Ne? Der hatte schon eine breite Brust. Also deshalb handwerklich und kochtechnisch ja, aber diese uneingeschränkte Begeisterung, Demut und Wertschätzung habe ich eigentlich so nur bei Hans Haas immer gehabt. Und ich wüsste gar nicht, ob ich gerade eine klassische Bucketlist habe. Aber Clemens
ist Mitte 30. Ja, das muss man sich mal überlegen. Ja. Und die schicken, lass mich nicht lügen, 6 Services, glaube ich, die Woche und die sind in der Regel immer ausgebucht. Das ist unfassbar, was die da wegleisten.
Ja.
Wie ganz viele bei uns. Ich reise jetzt mittlerweile auch nicht mehr so viel zum Essen, weil wir genauso wie du auch mit den Kindern gerne zu Hause bleiben. Aber ich versuche es einmal im Jahr eigentlich darunter zu schaffen. Und ich finde das absolute Weltklasse, was dort passiert. Wirkliche Weltklasse.
Positive Thinking, ne? Hattet ihr erzählt, warum ihr Donnerstag und Freitag zu habt?
Die Frage hast du gestellt, die kann ich dir beantworten, weil das ist aus meiner Zeit. Also wir hatten erst Donnerstag zu, auch zu Zeiten meiner Eltern schon, das habe ich übernommen. Dann kam in der Gastronomie die 5,5-Tage-Woche zuerst.
Also gesetzliche.
Die 5,5-Tage-Woche.
Wie lange ist das her?
Ja, das ist auch jetzt mittlerweile so 40 Jahre her ungefähr. Ja, und dann waren wir also gezwungen...
Den Gastronomen Ruhe zu gönnen?
Um den Leuten, also auch den Mitarbeitern, die freien Tage zu gönnen, die anderthalb freien Tage, dass wir noch einen halben Tag mehr zumachen. Also das hatten wir donnerstags zu, aber machen wir jetzt mittwochs abends noch mit zu, war ein Bombengeschäft. Freitags waren die Firmenkunden alle weg. Damals hatten wir noch Firmenkunden. Heute ist ja mit Compliance leider also ein bisschen anders geworden. Und dann machen wir freitags mittags zu. Ja, und dann kam irgendwann die 5-Tage-Woche. Und dann habe ich mit meiner Frau eine Entscheidung getroffen, zu der ich also auch heute noch stehe. Da werde ich also oft nachgefragt. Da stelle ich, wie können Sie freitags zumachen? Das ist doch so ein guter Ausgehtag. Ich sage eben deshalb. Ja, aber wieso machen Sie das? Das ist doch ein guter Ausgehtag. Ja, ich sage, deshalb mache ich ja zu. Ich verstehe Sie nicht. Ich sage ganz einfach. Weil ich freitags mit meiner Frau gerne ausgehe, habe ich den Freitag zugemacht. Und ob ich mittwochs zumache oder montags zumache, egal welchen Tag ich zumache, ich habe den Abend zu. So, und wenn wir freitags zumachen, alle unsere Freunde, die früher ihre Partys samstags gemacht haben, machen die engen Freunde von uns, machen die jetzt Freitag, damit wir teilnehmen können. Weil die können samstags pennen, die können sonntags pennen. Aber wir können nur am gesellschaftlichen Erlebnis ein bisschen teilnehmen. Und das hat dazu geführt, dass wir 48 Jahre verheiratet sind jetzt. Dass wir auch eine gewisse Zeit haben für uns selber noch in der Gastronomie.
Und jetzt haben wir doch Freitag geschlossen?
Sicher. Mhm.
Gut. Ich habe das beibehalten.
Toll. Sehr gut.
Und es können doch nicht alle montags zumachen, das kommt noch dazu, weil die meisten Gastronomiebetriebe haben ja montags zu. Und montags ist einer unserer stärksten Tage, weil dann hast du die ganzen Gastros da, weil die alle montags zu haben und wissen nicht, wo sie hingehen sollen. Ja. So, und dann erkennst du meistens als allererstes dran, wenn du neue hast, wenn die einen Butterteller nehmen das Messer runter und gucken drunter, welchem Hersteller das Porzellan ist.
Ach, nervig. Apropos Hersteller und Porzellan. Dibbern,
ja.
Ja, er hatte überlegt, ob sie eine Fiete Gastro-Edition machen.
Hatten überlegt oder überlegen noch?
Ja, wir sind in der die Überlegung ist eigentlich abgeschlossen, aber das könnte passieren.
Ach, sehr gut.
Ist doch lustig. Ja, wollte ich die ganze Zeit erzählen.
Ja. Zeitloses.
Ja, Grüße gehen raus an Vogel.
So eine letzte Frage noch auf euch beiden Bumsbirnen da.
Charmant.
Was?
Charmant.
Naja, wir kennen uns ja, wir dürfen ja. So, ich muss mich ja hier nicht, ich bin ja hier nicht bei der Talkshow.
Nein, ich nehme keine Verfolgung.
Und vorhin kannst du dich auch in 10 Minuten nicht mehr dran erinnern, was ich gesagt habe.
Und mir ist es egal. So,
genau. Ich habe gerade gesagt, ich nehme keine Verfolgung.
Auch schön, Haribo mit Stäbchen.
Gibt es irgendwas, was du noch im Köcher hast, was du umsetzt, wenn Vater sich endgültig rauszieht?
Ja, Freitag aufmachen.
Ist da irgendwas, worüber... Jetzt mal ehrlich.
Ja, bin ich ganz ehrlich. Nee, wirklich nicht. Ich bin echt glücklich aktuell. Also ich hatte immer wieder die Idee, zwischendurch zu expandieren. Jetzt nicht mit 2, 3 Läden, habe ich die Finger von gelassen. Aber eventuell noch irgendwie, wir sind ja so ländlich, da irgendwie mal eine geile Holzhütte hinzubauen, weil wir ja nie Veranstaltungen annehmen können, weil der Laden ja nicht so riesig ist.
Ja.
Oder ein Hotel zu bauen oder irgendwas zu kaufen, ein Hotel da reinzubauen. Und mittlerweile muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe so... Ich finde den Stellenwert, den wir gerade haben und diese immense Aufmerksamkeit und Zufriedenheit, die unsere Gäste uns gegenüber bringen, die wir versuchen umzumünzen auf unsere Mitarbeiter durch noch mehr freie Tage. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal 32 Urlaubstage, 4-mal geschlossen und das münze ich dann wieder aber auf mich um, dass ich 4-mal im Jahr mit meinen Kindern wegfahren kann. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das ist so geil und das geht, es funktioniert. Man muss es nur machen und man muss plausibel erklären können und den Gast mit an die Hand nehmen. Und dann sind auch die Leute hinterher glücklich. Und dieser Mehrwert, den ich jetzt mit meinen Kindern habe, den ich vielleicht in den ersten 3, 4 Jahren nicht gehabt habe, wo unsere Tochter geboren wurde, weil ich immer Workaholic war und das auch nach wie vor noch bin, aber nur in dem vorgegebenen Rahmen. Und damit bin ich happy.
Wer darf dich kritisieren?
Jeder.
Ja.
Doch, absolut.
Digga, ich habe dich gesehen, wenn Fatima gesagt hat.
Ja gut, aber innerhalb der Familie ist das nochmal eine andere Geschichte. Das
sagt doch nicht jeder, da ist auch Papa mit inkludiert.
Ja.
Also.
Nein, aber Kritik nicht anzunehmen, wäre ja auch falsch.
Ja, aber
ich meine, wenn ich jetzt da jemanden sitzen habe, der isst ein Hauptgericht komplett auf und sagt, wer versalzen gewesen, konnte man nicht essen, der Teller ist leer und sagt danach, obwohl er zwischendurch zweimal gefragt wurde, ob es in Ordnung ist.
Ja.
Das ist eine Kritik, die nehme ich mir mittlerweile nicht mehr an. Oder wenn ich, oder was ich mir auch abgewöhnt habe, letztens einen ganz netten Kollegen da gehabt, der ist noch relativ fresh. Und der hat sich das unglaublich zu Herzen gehen lassen, was bei Google oder bei TripAdvisor steht.
Was hat er?
Unglaublich zu Herzen gehen lassen, was bei Google oder bei TripAdvisor geschrieben wurde zwischendurch von ein paar Kritiken, weil er noch relativ fresh war. Und das habe ich ihm direkt versucht, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ich habe gesagt, das darfst du dir gerne mal zwischendurch angucken. Und sicherlich gibt es auch Dinge, die ab und zu markisiert sind, aber das darfst du dir nicht zu Herzen gehen lassen. Vor allen Dingen, weil das meiste sowieso anonym ist. Ich habe mal eine Phase gehabt, da, als ich angefangen habe, mich mit sowas zu beschäftigen, habe ich mir dann natürlich selber auch einen Account gemacht, also bei TripAdvisor und bei Google. Und wir stehen da bei beiden Portalen sehr gut da. Das ist auch eine tolle Geschichte wahrscheinlich, irgendwie, keine Ahnung. Und es sind immer irgendwelche Anonymen. Das Geile ist, wenn du dann mit deinem eigenen Namen darauf antwortest und da was zur Stellung nimmst, du kriegst nie eine Rückantwort.
Was?
Nie eine Rückantwort. Und ich habe das 2, 3 Mal gemacht und irgendwann habe ich gedacht, fuck you.
Nee, bin jetzt genau das Gegenteil. Ich habe mal geantwortet.
Ich habe nie Antworten bekommen auf meine Antwort.
Dann musste ich aber erstmal in so einen stundenlangen Dialog eintreten. Dann habe ich mir das ganz schnell wieder abgelegt.
Habe ich nie gehabt. Also es gab Momente, wo ich gesagt habe, das stimmt einfach nicht, was da drin steht. Es ging gar nicht mal zwingend ums Essen oder irgendwas am Rahmen, um das abzukürzen.
Ja.
Und dann antwortest du drauf und dann mit schönen Grüßen, Sascha Stemberg, Telefonnummer, Sie können sich gerne bei mir melden. Es kam einfach nie was zurück. Und habe ich irgendwann gedacht, und immer synonym, da steht da irgendwie Biene Maja oder Sumse Bumse oder irgend so ein Kack, anstatt mal den Namen da reinzuschreiben oder vielleicht einfach zu sagen an dem Abend, es hat mir irgendwas nicht, ich kaufte auch nicht eine Hose bei Carhartt, scheiß Werbung. Carstarter. Sonst irgendwas, geh nach Hause und dann ist da ein Loch drin, dann fahre ich doch wieder hin, tauscht es um und schreibt dann nicht sofort bei Google rein, Kackladen, Hose zerrissen oder sonst irgendwas.
Na, gibt's auch.
Ja, aber das Problem in der heutigen Zeit ist, die Leute haben ja keinen Schneid mehr. Wenn noch was passiert, dann lass doch einfach drüber reden. Dann
schneid
der
bei der Hose.
Schneid, ja, dann schneid. Oh, das ist ein guter. Ja. Flachwitz-Freitag vielleicht. Ja. Naja, aber man kann doch mal sagen, wenn man schief läuft, man kann den Leuten noch mal in die Augen gucken. Muss man denn immer alles übers Internet machen? Hab doch mal den Mut, was zu sagen. Vor allen Dingen gerade, wenn es junge Kollegen sind oder so. Die machen sich da, die schlafen tagelang nicht wegen sowas. Sowas wirst du auch kennen.
Ja, ja, ich kenne das. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu stehe, ob ich, ja doch, ich eine wohldisierte Kritik mag ich.
Absolut.
Wenn
keine
Kritik
Frage.
Formuliert wird, ich habe das ganze Wochenende kaputt gemacht, irgendwie, weil das Essen nicht warm war, dann denke ich mal, ja, das stimmt doch die Relation jetzt nicht ganz zum Wochenende.
Ja, guter Punkt.
So, ne? Aber es gibt ja manchmal so übertrieben. Gibt es irgendwelche Restaurantmythen oder den, weil ich habe neulich wieder von einem ganz großen Mythos erfahren. Es scheint wieder an der Zeit zu sein. Alle Jubeljahre kommt die Spinne aus der Juckerpalme, wird wieder lebendig und es wurde jetzt von einem Restaurant behauptet, dass ich wirklich nicht schätze. Deshalb brauchen wir auch den Namen nicht ansatzweise erzählen, aber trotzdem möchte ich mich mit breiter Brust davor stellen.
Ich weiß sofort, den meinst.
Mit breiter Brust davor stellen. Angeblich seien Gäste aus einem Restaurant geschmissen worden, weil diese Gäste die Teller getauscht hätten beim Essen, um den jeweils anderen einmal probieren zu lassen.
Das darf man nicht?
Es geht immer wieder. Diesen Mythos, da hat der Johann Lafer vor 20 Jahren schon drunter
angefangen gelitten. Angefangen bei Dieter Müller, glaube ich.
Oder Dieter Müller, dass der angebliche Koch, bei dem dieser Tellertausch stattfindet, das nicht wertschätzt, dann die Gäste bittet, das Menü jetzt auch zu unterbrechen. Sie seien eingeladen und sollen bitte dieses Haus nie wieder betreten.
Oder kriegen bei der Rechnung ein Kärtchen dabei, wo drauf steht, Sie haben sich nicht so im Restaurant benommen, wie man das sie
bei bitte uns beehren Sie uns nie wieder, ja, wir sehen von uns. Und das ist ein Mythos und der geht, fängt gerade an, wieder aktiv wieder zu werden. Also an der Stelle, jeder, der erzählt, nee, wirklich, das ist ein ganz, ist der Bruder von meiner Frau und dessen
Freunde
Onkel,
von
der Tanten und wirklich, die, den, also die kennen sich auch richtig gut aus und die gehen ganz, also egal, womit man versucht, diese Geschichte mit Wahrheitsgrund irgendwie zu unterfüttern, es ist absoluter hanebüchener Schwachsinn.
Ja, was für ein Schwachsinn.
Und es geht sogar, und aber wenn ihr das hört, dass das jemand macht und euch liegt an diesem Gastronom was, dann scheißt die Person an, das kann rufschädigend sein, weil es gibt genug Leute, die Scheißgeschichte glauben.
Weißt du, wie Vater das macht? Ganz einfach. Hä? Wenn mir dann einer erzählt, dann sage ich, das ist gelogen. Das ist stimmig. Der mir das erzählt hat. Der ist Professor.
Habe ich auch schon gehört.
Ich sage, dann lügt der Professor. Das ist ein Professor. Sie können doch nicht sagen, der lügt. Ich sage, der lügt. Ich sage, der soll Ihnen das beweisen. Wenn der Ihnen das beweist, sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Wenn ich das Restaurant kenne, sagen Sie einen schönen Gruß von mir. Der kann ein Jahr in unserem Laden kostenlos essen. Hörst du nichts?
Aber es sind immer, ich habe das auch schon sehr, sehr oft gehört in den letzten 20 Jahren, Freunde von Freunden oder irgendwie entfernte Verwandtschaften.
Gerne der Bruder oder von meiner Frau, also immer in einem...
Oder der Chef oder irgendwie sowas.
Vielleicht hat die Gastro auch sowas wie ein Sommerloch und dann kommt das immer.
Naja, offensichtlich, wenn wir über Wasserpreise diskutieren.
Aber ist jetzt echt gerade wieder aufgetaucht.
Ja, darüber wollte ich noch zum Abschluss mit euch reden.
Und lustigerweise vom anderen Gastronomen, der wirklich sagt, nee, das stimmt. Und ich sage, bitte komm jetzt nicht auch noch aus unserer Welt, ey. Da wollen wir auch irgendwann mal...
Weißt du, dass wir mal vor... Wann warst du beim Günter Scherer? Wie lange ist das her? 99, ja, dann ungefähr 10 Jahre davor. 1985, 88 in der Zeit irgendwann. Haben wir mal in der Frankfurter Allgemeinen.
Nur für die jüngeren Zuhörer, das ist sehr lange her.
Ja, da haben wir mal
in 99, da, das wurde
damals vom Günter Scherer nochmal, wurde das, das ist ins Leben gerufen.
Was?
Da haben wir eine ganze Seite über dieses Thema gemacht, mit jede Menge Gastronomen drüber, und haben gesagt, wenn das einer beweisen kann, dann kann der in allen diesen Restaurants kostenlos essen. Geil. Ist nie was bei rausgekommen. Und ich sag den Leuten noch immer dabei, ich sag, Mensch, ich sag, das Thema, das ist doch schon so oft da gewesen, in ihrem Alter, ja, habe ich auch schon mehrfach gehört. Deshalb ist das ja jetzt wieder...
Gilt die Wette noch?
Weiß ich nicht. Aber ich sag, wenn Sie das heute machen und man sagt Ihnen, Sie können da kostenlos essen gehen, das ist noch viel einfacher. Sie gehen damit an die Zeitung. Egal, ich will an die Boulevardpresse. Jede Boulevardpresse nimmt das Ding auf, da kriegst du Geld für.
Ja, aber nochmal, gilt die Wette noch? Weil dann würde ich mich jetzt gleich noch an meinen Schreibtisch setzen, den ich nicht habe, an Schreibmaschine, die ich auch nicht habe, und würde sozusagen einen Brief schreiben und den nächsten Gästen dann sozusagen hinlegen, dann würde ich sie bitten, davon ein Foto zu machen, das bei Instagram zu posten, und dann hätte ich zwar auch, ich sag mal so, 3 Tage ein bisschen Scheiße im Wasserglas da am rumschwellen, aber ich könnte ein Jahr lang überall in Deutschland in den besten Restaurants umsonst fressen. Das finde ich meine Kosten-Nutzen.
Ja, weißt du, was du jetzt gerade gemacht hast? Du bringst manche Leute auf eine tolle Idee. Das ist nie gut, was du gemacht hast.
Du
bringst Leute auf tolle Ideen.
Ich habe einen Gast gehabt, wie bei euch das Gutscheinbusiness ist.
Wir haben schon Gutscheine gehabt.
Die sind von der Kinderkrabbelgruppe gemalt worden.
Aber wir haben
gesagt, wirklich, sind gekauft. Habe ich von meiner Schwester. Meine ich sage, na gut, dann hat ihre Schwester
sie. Ernst jetzt?
Aber wirklich, ja, komplett nach Strich und Faden verarscht. Guck doch mal, die Bullerei. Schreibst du ohne H, weißt du, und solche hanebüchende Dinge. Gefakte Nummern etc. alles.
Ich habe mit einem Stammgast mal Theater gekriegt, dass der also als Gast weg war. Und zwar erzählte der am Stammtisch, wo 8 Männer in Australien zusammensaßen.
Nochmal ganz kurz die Worte auseinandernehmen und wieder zum Satz zusammenbauen.
Bei einem Stammgast, der am Stammtisch saß mit 8 anderen Industriellen zusammen.
Guck mal, jetzt macht die Geschichte schon Sinn.
So, und dann kam das Thema Reservierung in Restaurants, in Sterne-Restaurants, dass du oft lange im Voraus reservieren musst.
Also nur ganz kurz, da war das Wort Reservierung eben drin.
Ja, Reservierung. Ja, super. Und dann sagte, so schlecht spreche ich auch nicht.
Nein, das ist nicht.
Und dann sagte der, hör mal, ihr seid doch nicht einiges Scheiß.
Was?
Ich fahre zu einem Restaurant hin, ein Sterne-Restaurant, komme da rein und sage, schönen guten Abend, mein Name ist so und so. Ich hätte bei Ihnen heute Abend über meine Sekretärin einen Tisch reserviert, wir haben Hochzeitstag und freuen uns auf den schönen Abend heute Abend bei Ihnen.
Ja.
Und daraufhin gucken die nach und dann sagen die mir natürlich, ich stehe nicht drin. Dann sage ich, also mal, meine Sekretärin sitzt bei mir im Büro. Ich habe gehört, wie meine Sekretärin bei Ihnen angerufen hat. Und dann werden die ganz nervös und dann laden die mich ein, erstmal am Kamin, kriege ich erstmal ein Glas Champagner, dann kriege ich 3 oder 4 Grüße aus der Küche, dann sitze ich im Restaurant, man bemüht sich um mich ohne Ende, ich habe den schönsten Hochzeitstag, den ich mir denken kann. So einfach kommt man an eine Reservierung. Und ich sag dir eins, ich habe in meiner Zeit als Gastronom schon mehrfach eine Situation gehabt, wo Leute reinkamen und sagten, sie haben reserviert. Und ich war fest davon überzeugt, dass sie nicht reserviert hatten. Nur ich kann das Gegenteil nicht beweisen. Ich sage auch, nehmen Sie an der Barplatz, der ist ein Champagner vorweg und so weiter. Ist genau das Gleiche.
Ja.
Da machst du nichts gegen. Also der Gast ist König.
Also ich könnte, ja, schon. Ich könnte diverse Wege verraten, wie du in der Bullerei immer einen Tisch kriegst, aber das tue ich an dieser Stelle nicht, weil das ist mir ein bisschen zu wenig intim gerade. Vielleicht sollten wir unsere Geheimkniffe ein bisschen für uns beiden.
Sebastian, Tim, willst du noch was sagen heute? Nee, ich hätte jetzt noch kurz was über Wasserpreise in Hamburg, ja,
aber das machen wir das nächste Mal.
Spannendes Thema, haben wir lange nicht mehr gehabt. Ich möchte mich an der Stelle, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, auch mal beim
Team. Was denn mit den Zuschauern eigentlich?
Und ums Team bedanken. Was mit den Zuschauern? Zuhörern.
Zuhörern, ja, danke.
Was mit denen?
Haben keine Fragen gestellt diesmal, keine so, schnelle nee. Nummer, kein was.
Nee.
Hattest du was zu tun?
Nee, wir haben hier, keiner von euch trägt ja heute Kopfhörer, brauchen wir auch keine Kategorien. Nicht, weil, nicht mal ich trage Kopfhörer.
Doch, wegschmeißen so, oder essen, oder wie so, heißt ja. das Ding?
Essen und winken. Essen und winken.
Mach mal Essen und winken.
Wir hören spannend, jetzt,
wir haben hier drei Generationen am Tisch.
Wir hören jetzt die wohl spannendste Kategorie im Podcast-Game. Essen und winken. Der Trailer kommt jetzt.
Essen und winken.
Schmeckt oder schmeckt nicht?
Doch, 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 ganz hervorragend.
Ah. Meerrettich. Jetzt nicht im Sinn von, die sind alle tot, Meerrettich heute nicht, sondern Meerrettich. Isst du, Tim? Magst du?
Ich muss ganz kurz durchatmen, das verkraften, was du gerade gesagt hast. Ja. Gib mir bitte mal 10 Minuten, wie mich wieder runterzukommen, bevor ich dir direkt den Schnauze hau. Sascha.
Meerrettich?
Ja.
Winken.
Wirklich?
Absolut. Wasabi, Meerrettich, bäh.
Hä? Was hast du denn da für einen Gendefekt dran geholt? Du magst keinen Meerrettich?
Nein.
Was mit dir, du auch nicht?
Auch nicht.
Auch nicht. Ja, das ist aber tatsächlich Zufall.
Ich reagiere da allergisch drauf.
Ach, und du auch allergisch?
Nö, ich mag's nicht.
Meerrettich und Kümmel ist für mich das Schlimmste. Was
ich liebe Kümmel. Aber Meerrettich.
Solange ich in am Herz gestanden habe, bei uns im Laden, hat es nie Meerrettich oder Kümmel gegeben, habe ich nur in Reserve gehabt. Wenn ein Gast zum Tafelspitzen eine Meerrettich-Soße haben wollte, wo ich eine Schnittlauchsoße hatte, dann habe ich dann die Soße abgeschmeckt, den Meerrettich dran getan und rausgeschickt.
Weil ihr die Schärfe nicht könnt oder was? Weil ihr esst doch Senf. Ihr habt gerade richtig schönen pikanten Senf mitgebracht. Das ist doch das Gleiche.
Ja. Also Meerrettich und Kümmel geht mir die Haare hoch, geht mir den Hals.
Senf nur wohl dosiert.
Auch.
Aber was war bei dir mit mehr hier? Allergie kann ich verstehen. Aber was
ich mag keinen Meerrettich, schmeckt mir nicht. Ich mag den Geschmack nicht.
Ein bisschen Kraut.
Also. Ja, ist so, was soll ich machen?
Also zwei gegen zwei.
Mag ich nicht.
Ja. Nee, also definitiv essen.
Ja,
ich also auch. Essen und ich mag das auch ganz gerne. Ich meine, so, also als frischer Meerrettich sowieso, also beim Japanischen und auch der Deutsche. Den mag ich frisch und wahnsinnig gerne. Für mich die einzige Soße beim Stück Fleisch, ne?
Das ist Stück Fleisch.
Ey. Einfach ein bisschen so ein Böden frisch geriebenen Meer. Wo kommt das denn her auf einmal?
Wow.
Da wächst in mir eine weitere Generation ran. Keine Ahnung. So einfach nur richtig schönes Fleisch, Entrecot, gute 300-400 Gramm, finde ich toll, Ribeye, weißt du? Mhm. Einfach nur gegrillt, nachträglich gewürzt und dann Meerrettich da
drüber. Boah, wieder.
Ja, geil.
Verstehe ich, finde ich auch
gut. Ich habe ein, zwei Stammgäste, die fragen das immer. Wenn die kommen zum Steak essen, haben die immer gerne ein Schälchen frisch geriebene Meerrettich dazu.
Und ich finde auch dieses Kitzeln, wenn du zu viel Meerrettich hast.
Nase. Ist das,
bitte?
In der Nase, das Kitzeln.
Ja, das ist ein bisschen wie früher beim Schaukeln oder beim Fahren in der Achterbahn. Das macht so, oder dieser Vormoment des Niesens. So, das gibt auch so schöne körperliche Reaktionen und das finde ich großartig.
Ein gutes gebratenes Steak und dann hinterher noch mal kurz über den Green Egg gezogen.
Ja.
Mit so einem leichten.
Ja, Monolith geht auch, ne? Für dich stehe ich gerade.
Ja, Holzkohlengeschmack.
War klar.
Liebe Grüße von Raue, der hat Bock auf Weber.
Ja. Und dann haben wir jetzt alle. Aber wir bleiben beim Green Egg.
Ja.
Und das Steak für mich persönlich, so wie es ist. Keine Soße, keine Barbecue-Soße, keine Kräuterbutter, Meerrettich sowieso nicht.
Ja, sonst monolithisch gesehen halte ich das für falsch.
Aber Ecktechnisch ist das
ja
schon ganz gut.
Du bist ja noch jung, du kannst ja noch lernen.
Meinst du, ne?
Mein Junge.
Ja, also Meerrettich, super.
Also Freunde, ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich für euren Besuch bedanken. Und ich kann da nur für mich reden, aber ich glaube, Tim geht's ähnlich. Es war eine sehr unterhaltsame und sehr informative Sendung. An der Stelle wollen wir uns natürlich bei unserem Partner RTL Plus Musik bedanken, Tim.
Super.
Das wollen wir nicht vergessen.
Super.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich schon jahrelang Kunde.
Tolle Musik. Ich auch, höre ich immer jeden Tag.
Jahrelang. Wir haben ja Musik, Entertainment, alles.
Apps. Meerrettich.
Alles.
Komm, Tim, die letzten Worte gehen an dich.
Ich habe gar keine heute. Ich habe nur gesagt, ich bin übersendet. Deshalb habe ich heute relativ wenig gesprochen.
Hast du?
Ha?
Ja, ja.
Ich habe heute echt wenig gesprochen. Ich habe euch sehr viel zu Wort kommen lassen.
Ja, das stimmt.
Und ich bin sehr froh, dass Walter heute da ist, weil dadurch hatte ich auch mal endlich einen Gegner und nicht wie dir immer so ein eher verbal Opfer, muss ich ja schon sagen. Ich finde.
Wie meinst du Sascha?
Nee, nein, dich. Ach, dich. Ja, das macht mir halt einfach wahnsinnig große Freude und ich hoffe, dass der Podcast auch in diesem Kontext gesehen wird, nach oben zu treten, nicht nach unten. Das ist einfach und billig, aber ich habe das sehr genossen heute, auch verbal. An der einen oder anderen Stelle vielleicht ein wenig unverschämt gewesen zu sein, aber so drücke ich meine Liebe aus. Und euch beiden habe ich in mein Herz geschlossen. Vielen Dank, dass ihr meinen bekannten Freund des kulinarischen Kreises jetzt seit geraumer Zeit bereichert und das war sehr, sehr schön. Und für die Leute, die genau also wir versuchen den Podcast ein wenig zu verlangsamen, gerade wenn du sprichst, weil dann erkennen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch das Wort Reservierung.
Ja gut.
Ja. Ich will ein Spiel rausmachen, wie oft das
hier gelaufen ist. Und bei der Hummerschaumsuppe irgendwo. Vielen Dank. Sehr schön. Habt ihr noch was? Wollt ihr noch was sagen? Wollt ihr euch noch bei mir bedanken?
Danke. Danke bei Sebastian. Danke, dass wir hier sein durften. Danke bei dir.
Ja.
Vielen Dank, dass du mich ein bisschen gedolmetscht hast.
Ja, ja. Und wie sehr ich euer Leben bereichert habe.
Absolut.
Und so. Und
seit dem ersten Tag.
Sehr schön.
Nicht.
Und jetzt.
Doch.
Doch.
Vielen Dank. Vielen Dank für die Blutwurst.
Blutwurst. Tschüss, danke fürs Zuhören. Wiederhören. Bye, bye. Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht
Digga, Mucke, Schicke, Mucke. Oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.